Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen. Heute ganz ohne Popschutz, wie ich gerade merke. Am Mikrofon, frei nach dem Propheten Amos mit
dem Ant.
Und Mitch, meiner Wenigkeit.
Hey Mitch, grüß dich.
Hallo, lang nicht mehr gehört, also zumindest auf diesem Kanal.
Tatsächlich, wir haben eine kleine Verzögerung drin, also eine Woche später als üblich. Es gab da technische Probleme, ich weiß nicht, ob du da ausführen möchtest.
Ja, also technische Probleme dergestalt, dass wir bei uns zu Hause einen neuen WLAN-Router haben, der sich jetzt nicht mehr in Nähe des Arbeitsplatzes befindet, sondern zwei Etagen tiefer im Wohnzimmer. Und naja, da strahlte nicht genug Power hier rüber, dass wir ungestört aufnehmen konnten. Es war einfach eine Qual. Und dann kam wieder der antigorische Imperativ, der sagt,
du musst Mitch, kaufen.
Du musst kaufen. Gehe hin zum Elektronikfachhändler deines Vertrauens. Das tat ich dann im lokalen Hagener Elektronikhandel.
Und du hast keinen Peter gekauft, sondern?
Ich habe nicht den Peter gekauft, sondern eine Powerline.
Yeah. Das heißt, so, aus jeder Steckdose kommt bei dir jetzt Internet, wenn du dein entsprechendes Gerät von AVM anschließt, ne?
Das war doch die Fritz-Box-Schalter. Ja, für die Fritzi da, ne? Ja, das hat mich nur ein Huni gekostet, aber liebe Freunde der Popkultur, das ist es mir natürlich wert. Ja, und jetzt geht das auch. Ich höre so ein leichtes Einstreugeräusch auf dem Ohr, während ich hier, das kommt über meinen, keine Ahnung, also sowas wie, wenn man ein Handy zu einer Stereoanlage hat. Das gab's aber vorher noch nicht. Ich hoffe, das hört ihr nicht, aber ich werde dem dann privat auf den Zahn fühlen oder auf den Grund gehen. Aber auf den Grund gehen, ich habe auch ein bisschen mein Mikrofon umpositioniert. Ich habe ein zu kurzes USB-Kabel, habe ich festgestellt, um das, ich muss ja jetzt nicht in allen Einzelheiten. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen mit dem Schreibtischstuhl tiefer gerückt, so dass ich fast schon auf dem Boden sitze, damit ich auf meinem Standfuß stehendes Mikrofon, also quasi vis-à-vis besprechen kann. So, hallo.
Ja. Aber ich glaube, deine liebliche Stimme, die auch sehr beliebt ist bei unseren Zuhörerinnen, kommt gut an. Also bei mir jedenfalls kommt es gut an und auch auf der Aufnahme auch. Und auch da noch ein bisschen Transparenz unsererseits. Wir nehmen nicht mehr mit Zencaster aus, weil die bei uns, glaube ich, auch schon mal an einer anderen Stelle geärgert haben, aber diese Geschichte, wo du was dazuschneiden musstest, weil die zweite Spur dann irgendwann weg war, wo du dich wieder connecten musstest, das war ein bisschen dämlich, sowas will ich verhindern dachte mir, wir gehen jetzt auf die Technik, die ich von Anfang an wollte und das ist das gute Ultraschall-Plugin für Reaper und unsere Verbindung machen wir mit Studio Link. Alles feini fein. Und mit einem Stream Deck steuere ich im Ultraschall das Soundboard. Keine Angst, es kommen nicht irgendwelche Lacher oder so vom Soundboard, sondern nur das altbekannte Intro und das Outro. Vielleicht irgendwann mal Jingles, darüber haben wir mal nachgedacht, ob man nicht für manche Dinge wie Ant empfiehlt einen Jingle macht.
Ja, empfiehlt ist ein Euphemismus.
Befiehlt.
Für kommt vorbei und mit der Kölner Ehrenfelder Mafia und haut euch auf die Verrrrrrr, wenn ihr nicht spurt. Warum sehe ich eigentlich Studio Link nicht? Du nimmst auch mit Studio Link, ne?
Genau, ich nehme über Studio Link bist du mit mir connected und ich habe eine Spur von Studio Link im Ultraschall. Und wir könnten, das wäre Next Level, als Double Ender aufnehmen. Das heißt, du machst auch gleichzeitig eine Aufnahme von dieser Verbindung und dann hättest du eine Aufnahme und ich eine Aufnahme und wenn eine von uns beiden die Grätsche machen würde, hätte der andere noch die Aufnahme und man könnte das Ganze wunderbar mastern und fertig machen und über Podigy wie immer veröffentlichen.
Könnte man machen, kostet ja nichts.
Kostet nichts, doch ein bisschen. Reaper kostet ja diese Einmal-Lizenz, ne? Die habe ich übrigens heute auch gekauft. Ich hatte das ganze Zeit eine Evaluierung gehabt, aber heute dachte ich mein's ernst und habe mir so eine kleine Personal Small Business Lizenz gekauft, die auch fast ein Huni gekostet hat. Der Dollarkurs steht halt echt scheiße und die Umrechnungsgebühren, die dann PayPal noch nimmt. Leute, ihr wollt das alles gar nicht wissen.
Nein, aber trotzdem, dafür danke ich dir und ein Prost auf Ant.
Genau. Wir trinken heute wieder Leckeres.
Im Weizen mal wieder ganz, Ganz profan.
Und bei mir gibt's auch wieder ganz profan ein Punk IPA from BrewDog.
Ah ja, das kenne ich.
Gebraut in Berlin von aber eigentlich der schottischen Brauerei. Thema hatten wir schon mal. Müssen wir nicht vertiefen. Ihr könnt das nachhören in einer anderen Episode.
Genau, schaut mal einfach, macht mal einfach Hashtag Whisky, Whisky?
Genau.
Freudscher Fehler. Ich habe dich mit diesem kleinen Gläschen da gesehen, ne? Und
ja, genau, wie ich den Tumbler geschwungen habe.
Ja, genau. Bierchen
da drin. Muss man das nochmal nachfüllen. Perlte
vom Rand hinunter.
Ja, übrigens noch ein Thema. Ein letztes Hausmeisterei-Thema zu unserem Podcast. Wir haben ja einen wunderbaren Blog auf uberspace.com.
Oh, der ist wirklich wunderbar.
Und der hat seit kurzem einen neuen Feature. Ich weiß nicht, ob du es entdeckt hast. Unter jeder Episode kann man jetzt kommentieren. Das ging früher nur im Podigy-Blog. Jetzt habe ich den Podigy-Blog abgeschaltet und der leitet direkt drüber zu unserem Uberspace-Blog, also podtamos.uber.space. Und was man unter asteinhaus.de auch findet. Und da kann man jetzt unter jeder Episode, wenn man sich ein kleines Kontochen auf meinem Server macht, also tatsächlich alles nur bei uns, kann man da kommentieren.
Ja, und ihr seid herzlich eingeladen, dies zu tun, denn das brauchen wir wirklich mal ein bisschen hier Feedback. Und wir haben davon ein bisschen Feedback bekommen, ne? Also davon reden wir gleich noch ein bisschen.
Genau.
Aber das ist doch so schön. Ich meine, das ist doch wirklich der Blog an sich, ne? Also das ist the place to be sozusagen, ne? Da gibt's Bilder, die unseren Podcast erweitern, da gibt's die Links zu den Filmen oder zur Musik, die wir hier besprechen und nicht spielen können, weil das natürlich hier GEMA-mäßig nicht geht. Ja, ich habe heute zum Beispiel einen schönen Podcast gehört von Nils Bokelberg, ne? Ex-Viva-Dings da, ne?
Ja, Vinyl. Alte Kölner oder kann man was Wesseling oder so. Ja, ja.
Also auf jeden Fall habe ich mit ihm aus diesem Vinyl-Podcast, hier Shoutout, ne? Was sagt man ja hier zu Nils? Die Folge angehört über Maxi-Singles. Wir haben zumindest auch mal über Maxi-Singles gesprochen. Ich weiß, dass wir genau das, was er auch angesprochen hat, nämlich diese New Order Maxi-Single im Floppy-Disk-Format, ne? Und die Legende, dass es die teuerste und sie damit die Minus gemacht haben, weil es so schwer, so aufwendig war, diese Floppy-Disk-Ausschnitte da zu machen auf der Maxi-Single-Hülle. Aber super, interessant. Machen wir auch mal einen ganzen Podcast zu. Habe ich jetzt mal so gesagt.
Hast du mal gesagt.
Singles und Remixes.
Genau.
Und die kann man natürlich dann anspielen und verlinken auf einschlägige Internetportale, wo man dann sowas hören und sehen kann, vielleicht auch.
Gut. Genau. Eine Sache noch. Passt so ein bisschen auch zu dem Thema, was wir dann später haben. Und zwar sind wir so langsam an der Zeit, dass man über den Advent nachdenkt.
Ja, also mittlerweile sind ja auch schon die Schoko-Nikoläuse in den Discountern und alle anderen Süßigkeiten, die dazugehören.
Exakt. Und was gehört auch dazu? Ein Adventkalender. Meiner ist heute angekommen. Und zwar ist das der Cosmos Exit, das Spiel Adventkalender. Eine große Geschichte, 24 Rätsel. Ein großer Spaß für die ganze Familie. Hatten wir letztes Jahr schon. Der ist jetzt zum dritten Mal erschienen, im dritten Jahr. Und die sind eigentlich auch zeitlos. Also man kann auch den vom letzten Jahr kaufen, der, glaube ich, sogar günstiger ist.
Aber wenn er schon geöffnet wird, ja.
Genau. Und aber was wir als Podcast tun könnten, was andere Podcaster auch tun, ist, und da frage ich mich, ob du da Bock drauf hast, ein Podcast-Adventskalender. Das heißt, wir nehmen 24 kurze Folgen auf und veröffentlichen täglich eine Folge. Jeden Morgen um 6 Uhr. So wie
klein. Sehr schön. Ne? Ja, ein kleines Bonbon.
Genau.
Hast du den Schlitten oder die Glocke? Ich habe ja auch den Schlitten. Die alle haben den gleichen billigen Schokoladen geprägten Dings da, weil das alles industriell gefertigt ist.
Genau. Was wir dazu nur machen müssen, ist einen eigenen Workflow-Bereich anlegen, wo wir 24 kleine Themen sammeln. Und wenn wir die 24 voll kriegen, bis zum 30. November. Dann können wir uns sputen und ein paar Folgen aufnehmen. Wir werden sie natürlich nicht alle jeden Tag eine aufnehmen. Das ist ja Quatsch. Das macht man nicht beim Adventskalender. Den produziert man vor, aber dann kann man dann ja, ne, in kleinen Mini-Häppchen veröffentlichen.
Ja, da habe ich, da gefällt uns bestimmt was Lustiges ein.
Gut. Abgemacht.
Ja, mit der Ukulele.
Zum Beispiel. Jetzt verrate nicht alles, was ein Adventskalender ist.
Stimmt. Wir machen die bei Lego doch auch. Da guckst du hinten drauf und guckst, oh ja, toll. Das ganze Mini-Noppen-Gekrösel, was kein Mensch braucht. Und vier Figuren kann ich für 35 € bekommen. Super.
Ach ja. Wollen wir mal ins Feedback einsteigen?
Die Follow-ups. Also, ja, genau, Vatermos. Wir haben ein Follow-up. Nein, wir haben ein Feedback bekommen zu unserer Sendung über Papas Popcorn, nee, Papas Kinofilme-Kanon, sowas.
Genau, exakt zwei. Machst du den Sascha und ich den Peter?
Ja, okay. Also der Sascha, also die hast du ja alle gesammelt, beziehungsweise ja, ja, gelesen, da über was haben wir da, über
Twitter? Unser Twitter-Account, ja. Pottermos 1977.
So, da hat der Ant in die Runde gefragt, der Twitter-User, der Abermillionen, welche Kinofilme der 1980er und 1990er müsstet ihr oder müsst ihr unbedingt noch euren Kindern zeigen? Hashtag Nostalgie und Popcorn. Icon. Dann schreibt Sascha, der Elefantenmensch, 1980, für The Elephant Man von David Lynch, ohne jede weitere Kommentierung. Also ich keine Ahnung, ob das jetzt ironisch gemeint ist oder ob er wirklich mit seinen Kindern den Elefantenmensch zeigen möchte und sie dann nachhaltig traumatisieren.
Also wenn seine Kinder natürlich 20 sind, dann kann man das gerne machen. Ich weiß es nicht bei Sascha. Ja. Also den habe ich vor 10 Jahren auf der Spiel 2012 dann kennengelernt. Hab,
den Elefantenmensch.
Den Sascha Bötzel. Oder Patzfitz heißt er auf Twitter.
Patzfix, ja.
Genau, Shoutout. Danke für diesen wunderbaren Kommentar. Er macht bei uns mehr Fragezeichen als aha, aber tatsächlich haben wir beide den Film nicht gesehen und sollten das mal nachholen, glaube ich.
Ich habe ihn, glaube ich, ausnahmsweise mal als Kind gesehen und bin seitdem traumatisiert, weil der Elefantenmensch irgendwann mal, glaube ich, sein Gesicht gezeigt hat.
Ja, es geht ja um einen krebskranken Menschen oder so, ne? Wenn ich das richtig gesehen hatte und der dann aufgrund der Krankheit entstellt ist.
Ja. Und das ist natürlich die böse Bezeichnung, wie da halt tituliert wird als Elefantenmensch, weil er diesen deformierten Schädel hat. Und das ist ein David Lynch-Film. Also das ich glaube, das ist noch einer, der mit einer gewissen geradlinigen Narration und einer Story, die man auch dann von vorne bis hinten nachvollziehen kann. Aber es ist halt einfach ein David Lynch-Film, ne?
Mit dem genau, wen haben wir dann bei den Schauspielern? Anna Bancroft, Anthony Hopkins und John Hurt. Das ist alles 1980?
1980.
Ja. John Hurt kenne ich ja als den Kriegsdoktor aus Doctor Who. Aber
ich kann sie mir nicht merken. Und wenn ich sie sehe, erkenne ich sie auch nicht wieder. Bis auf die Handvoll von, was ich, Robbie Williams. Nee, hast du, ist er wieder dabei. Robin heißt der. Robin Williams. Die in allen Filmen mitgespielt haben, in den 80er Jahren, haben wir ja letztens thematisiert.
Ne? Richtig.
Und Eddie Murphy. Genau. Aber ja, wo wir gerade bei David Lynch sind, natürlich, alles andere ist Kult, ne? Von der Serie angefangen mit Laura Palmer. Wie heißt sie nochmal, die Serie hier? Sie wissen, Quizzen, nichts ohne zu wissen.
Laura Palmer. Twin Peaks.
Twin Peaks, genau. Genau. Was für ein grandioser Kaffee.
Die kenne ich auch nur ausschnittsweise.
Ja, das ist, also
man muss. Und der große Skandal, das lief ja damals auf RTL und Sat.1 hat irgendwie eine Woche vorher rausbesaunt, wer der Mörder war oder irgendwie so ein Quatsch, ne? Ist da ja passiert im deutschen Fernsehen. Ja, Geschichten.
Das ist, ja, den Film und natürlich auch Lost Highway und so auch den einen oder anderen, ne, von David Lynch. Den allerletzten mit den Hasen, der 30 Stunden geht und wo nur Polnisch gesprochen wird, der hat mir dann auch nichts mehr so gebracht, aber ja, andere sind schon dabei. Mulholland Drive, Mulholland Drive, der ist wirklich grandios.
Den habe ich auch gesehen, aber ich erinnere mich überhaupt nicht mehr.
Dune soll nicht so gut sein, ne? Habe ich einmal versucht zu gucken, ist irgendwie bis zur Hälfte eingeschlafen.
Tja.
Neue Verfilmung durchaus besser.
Genau, ich glaube zugänglicher, die Neuverfilmung. Die alte hat bestimmt ihre Fans, auch das ganze, das Buch, ne? Das hat ja auch entsprechend Fans. Das ist auch
kultig, ja.
Das ist alles sehr kultig. Und auch die Computerspiele, die rausgekommen sind. Dune 2 hat das Genre der Echtzeit-Strategiespiel entsprechend geformt, bevor dann Command & Conquer und World of Warcraft kam. Nee, Warcraft, nicht World of. Streichen Sie.
Das ist was anderes?
Okay. Das ist was völlig anderes, das ist dieses Open-World-Rollenspiel online.
Also da bin ich, das ist nicht meine Welt.
Ja. Also Kriegsspielen, da war ich immer ganz groß drin, auch wenn ich Pazifist bin und behauptet habe, bei meiner Musterung, nee, ich mache nichts mit Waffen.
Ja, aber am PC ist das auch was anderes.
Das ist was völlig anderes, genau. Kommen wir mal zum Peter.
Der Peter
hat uns auch geantwortet, das ist auch ein sehr treuer Hörer, das weiß ich, und der hatte direkt, nachdem er die Folge gehört hat, mir privat eine Nachricht geschickt und sagte, ist nicht ganz so sicher, inwieweit 80er oder 90er Jahre Filme bei heutigen Kindern überhaupt gut ankommt. Ist halt am Punkt, ne? Also er fragt ja, später ja, auch, Herr Lanz. Welche Filme kennen wir aus den 50ern, ne?
Ja, aber haben wir nicht da auch drüber letztens noch philosophiert, dass das doch irgendwie noch eine ganz andere Zeitspanne ist, die man nicht so miteinander vergleichen kann?
Sehe ich auch so. Das ist ja genauso wie musikalisch haben wir in den 80ern die 60er Jahre Musik Oldies genannt und jetzt sind die 80ern länger her und wir nennen sie einfach 80er. Ich meine, das ist, die haben ja Popmusik geprägt, ne? Und das ist ja bei der Film und Hollywood, das ging ja auch richtig in der Masse los in den 80er, 90ern, würde ich behaupten.
Ja. Und das so wie ja, eben dadurch, dass es ja auch, ne, wir sind dabei immer wieder gerne interpoliert wird, genau wie die Musik aus den 80ern, mit Referenzen und den Wiederaufnahmen, ne, hier Ghostbusters, nach 30 Jahren kommt wieder eine neue Folge, eine neue Sequel raus.
Oder so. Die erste Staffel von Stranger Things, die ja voll war mit Interpolationen nur aus einem Jahr, das war glaube ich 83 oder so, ne? Wo sehr, sehr viele Filme, die immer noch relevant sind, rausgekommen sind.
Ja, die wir beim letzten Mal auch genannt haben, Goonies, E.T.
Genau, zum Beispiel, ne? Genau, und Stand By Me, wo wir uns gekämpft haben, ja, ob das richtig für Kinder geeignet ist oder nicht. Genau. Aber er sagt weiterhin, Star Wars, ne, top. Damit kannst du Kinder begeistern, ganz klar. Zurück in die Zukunft ging auch noch. Indiana Jones ist bei seinem Sohn schon gefloppt. Sein Sohn ist der Ältere. Und die Tochter fand die älteren James Bond total langweilig.
Da habe ich mich auch gewundert, wieso wird James Bond in diesem Atemzug genannt?
Ja, Peter, du hast etwas zu erklären. Also irgendwo... Auch das Frauenbild wird bei deiner Tochter auch nicht gut angekommen sein. Auch nicht, wenn sie heute schon ein bisschen was mitbekommen hat. Und wenn schon Police Academy, was ich ja genannt hatte, als Klassiker, auch wenn es nicht wirklich empfehlenswert ist, würde er doch Nackte Kanone, ne? FSK 12, 1988 vorschlagen, den Meister des Nonsens.
Ja, da würde ich aber auch, genau wie beim letzten Mal, haben wir auch, ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben oder über ähnliche Filme, das ist auf so von der Zielgruppe sowas für pubertierende Jungs, die keine Freunde haben, so wie wir damals. Und dann hat man sich getroffen und Nackte Kanone gesehen und Sender mit beschränkter Hoffnung und alles andere, was damit noch irgendwie so...
Jetzt wenn man nicht so viel aus meiner Jugend hätte. Aus. Ich war tatsächlich bei Nackte Kanone
Dachse?
33, Dachse? Ein Drittel mit meinem Onkel, dem guten Onkel Ralf, im Kino gewesen.
Ja. Ich habe irgendwas habe ich auch im Kino gesehen.
Oder das ist sogar der einzige Film, mit dem wir beide zusammen im Kino gesehen haben.
die Top Gun Persiflage. Oh. Welche war das nochmal?
Top Gun.
Das ist auch noch mit Leslie Nielsen in dem Flugzeug da, ne? Also als.
Die verrückte Reise in einem Flugzeug.
Genau.
Die haben wir ja auch völlig mit vergessen.
Mit Nonsens.
Es gab so viel Nonsens Anfang der 90er. Es ist unfassbar. Ja,
ja. Richtig, ja.
Mann.
Das Pferd.
Ja, aber da funktioniert auch, also bei diesen Nonsens nur noch jeder zweite Gag, weil das die sowas altert, echt total schlecht.
Das ist ja, wir hatten über Spaceballs geredet, glaube ich.
Richtig, ne? Spaceballs, ja, das hatten wir ja drin und vor allem wegen Star Wars und so kann das noch gut ankommen, aber ich glaube, jeder, der dann nicht nur die ersten drei Teile gesehen hat, sondern mehr, fragt sich, Spaceballs, was soll das?
Ja.
Ja.
Ja, okay, das ist, glaube ich, zu den Follow-ups zu sagen. Ich habe mir nach, weil wir über Watership Down geredet haben, ich habe ihn irgendwann mal als Kind, glaube ich, mal gesehen.
Das mit dem Hasen.
Mit dem Hasen, ne?
Ja.
Ich habe mir bei YouTube nochmal, ganz wie wir es aufgenommen haben an dem Abend, nochmal das Video beziehungsweise die Szene aus dem Film angeschaut, in dem Bright Eyes vorkommt. Das hat mir den Rest gegeben. Das ist nichts für zartbesatzte Menschen.
Ja, es ist echt ganz, ganz schlimm, ne?
Na ja, es ist nicht schlimm, es ist einfach, aber es ist, wenn man in der Stimmung ist, dann und der Film, also mit diesen zusammen, das wirkt schon. Das wirkt
ja.
Schon. Das ist wirklich, man sieht, die in der Synchronisation, die haben ja erwachsenen Stimmen, ne? Das erwartet man, ich merke schon daran, dass es kein süßer Hasen-Kinderfilm ist. Das ist schicksalsträchtige Moment in diesem Film.
Apropos Schicksal. Da können wir auch gleich schon beim nächsten Thema und dem ersten Spiel, was ich gleich vorstelle, quasi auch weitermachen. Das passt aber nicht sehr gut.
Aber wir müssen erstmal sagen, worum es überhaupt geht.
Was ist denn das Thema? Die Leute, das die das Thema aufgerufen haben, wissen es, weil es vorne dran steht, ganz plakativ.
Ja, stimmt, ja, genau. Der Titel unserer Sendung steht, den wir jetzt noch nicht formuliert haben, aber hat wahrscheinlich irgendwas mit Spiel 22 zu tun, ne?
Richtig, das so nennt man, also das ist das kurze Hashtag oder die Bezeichnung der Spielemesse in Essen, die seit 40 Jahren oder so gibt und die stetig gewachsen ist und mittlerweile richtig groß ist und selbst nach der Pandemie wieder richtig viele Zuschauer hat. Dazu erzähle ich am Ende noch ein bisschen was, also so ein paar Zahlen.
Ja, ein paar Stunden.
Das wird jetzt gleich ein interessanter Ritt. Also ich habe auch gleich so einen Bereich gemacht, wo es heißt, oh, Backup. Ne? Da müssen wir nochmal gleich überlegen, gehen wir da jetzt nochmal rein oder...
Wir können ja auch noch ein bisschen was aufbewahren für die nächste Folge, damit es ein bisschen spannend wird. Also können wir mal gucken, wie weit wir so kommen. Genau. Also die sind nicht mal wegen der technischen Probleme, die wir vorhin angesprochen haben, nicht mehr so ganz brandaktuell, aber wir hatten ja gerade letzte Woche kam der Hand wirklich quasi frisch von der Spielemesse zurück und wollte berichten und dann klappt das mit der Aufnahme nicht.
Aber ich glaube, ein YouTuber hat gestern noch seinen ersten Post zum Thema Spiel 22 gemacht. Also das halt alles noch nach.
Ja, vor allem, weil es geht auf Weihnachten zu und Spiele wollen besprochen werden.
Richtig. Genau. Und damit man ein bisschen einordnen kann, worüber ich hier rede, vorher die Warnung, ich bin ein Kennerspieler. Ich spiele seit 95, also seit fast 30 Jahren. Also abgesehen von dem, was ich als Kind getan habe.
Ich wollte es gerade sagen, ja. Aber du spielst also richtig, das konnte man vorher nicht spielen, denn das war ja nur, das war Kinderkram.
Genau. Genau, und wir hatten 1995 ja dieses wunderbare Familienspiel, was jetzt ein Millionseller geworden ist, Catan. Ja, das haben wir alle gespielt, das war für mich der Einstieg. Und ein Jahr später gab es schon das nächste Spiel des Jahres, das war das El Grande. Ne? Karte, daran kann Spanien, ich erinnern, erinnerst dich. Und du erinnerst dich vielleicht auch, dass es von der Komplexität, der Schwierigkeit der Regeln einen deutlichen Unterschied gab zwischen Catan und El Grande.
Und das mag sein, also so genau kann ich jetzt mich nicht
mehr genau arbeiten. Aber es ist so tatsächlich, Catan ist ein Familienspiel und El Grande ist es nicht. El Grande ist ein ganz klares Kennerspiel und in diesem Kennerspielsegment sortiere ich mich so ein bisschen ein. Manchmal pendelt es sogar noch ein bisschen nach oben aus und auch diesmal bei der Spiel war das so, dass es Richtung Expertenspiel geht, also Leute, die wirklich schon viele Spiele gespielt haben und auch mal eine halbe Stunde zuhören können, wie eine Regel funktioniert. Ja, richtig. Also das ist nichts für Leute, die
Leiden von dem Kennerspieler. Ja.
Ich habe es schon so oft erlebt, dass ich versucht habe, ein Kennerspiel zu erklären. Und nach 10 Minuten fragen die Ersten, wollen wir nicht einfach nur los spielen? Du kannst ja bei dem Spiel erklären, wie es geht. Ja, aber wenn du nicht weißt, worum es geht, dann ist es echt schwer. Und das viele Spiele, die ich gleich vorstelle, bitte schenkt die nicht euren Kindern. Weil die sind, also vor allem preislich wird das gar nicht hinhauen, mit euren Vorstellungen vielleicht, was Spiele kosten. Und tatsächlich das Einarbeiten in die Regeln wird überfordern. Und wenn da auf den Packungen für Spieler oder Kenner ab 12 oder ab 14 steht, nimmt das ernst und das ab 12, damit meinen die auch Kinder, die schon viel gespielt haben, ne? Und nicht damit anfangen.
Also quasi die FSK für Spiele.
Ja, quasi, aber auch so ein bisschen, manchmal, so ab 12 Spiele können auch Kinder mit 10 spielen. Wenn sie schon viel Erfahrung haben und wirklich Bock drauf haben und sich da reinfuchsen wollen, ne, wie das funktioniert.
Ja, ich glaube wahrscheinlich auch so eine Konzentrationsgeschichte, ne?
Genau. Okay, jetzt wollen wir mal von Bright Eyes wieder, ne, traumatisierte Erlebnisse und so. Kommen wir mal zu dem ersten Spiel, was ich vorstellen möchte. Die sind völlig unsortiert, die Spiele, ne? Ich bin meine Liste durchgegangen, die ich auf tabletoptogether.com gemacht habe. Das ist da, glaube ich, verlinkt unter meiner Liste. Genau, das werden wir auch in unserem Blog verlinken. Da habe ich eine Liste vorher selbst gemacht. Alle 1200 Spiele habe ich priorisiert in Want, Need, Like, Maybe und Ignore. Und 900 Spiele sind bei Ignore gelandet. Ja? So, und die Spiele, die ich heute vorstelle, die sind nur in den ersten beiden Kategorien zu finden.
Okay.
Am Ende, ich habe die nochmal angepasst, im Want ist nur das gelandet, was jetzt hier steht, was ich gekauft habe. Der Rest ist dann bei Need, was ich mir dann angeschaut habe. Und das erste Spiel, worauf
ich kommen... Ich dachte, Need wäre noch höher als Want. Also ich will es und ich brauche es.
You're totally right. Need habe ich gekauft. Need habe ich gekauft. Und Want, genau, sind die Spiele, die ich hier gerade vorstelle.
Ah, okay, gut. Dann habe ich es verstanden. So, wir sind auf Andreas Fensterbank aufgereiht. Einige Spiele, eins kann davon nur sehen, aber das nur, dass du beschreiben, ne? Das, was gleich auf uns zukommt. Es sieht schon sehr interessant aus. Groß, klein, mittel,
Pakete. Genau. So sieht's aus.
Schachteln,
sagt man,
glaube ich, in den Zweierkreisen.
Und das erste Spiel, Spiele haben immer ein großartiges Thema. Manchmal sind sie aufgesetzt oder nicht, aber da macht die Schachtel auch gerne viel her. Die Schachteln habe ich hier in unser Workflow mit reingebracht, um den Mitch auch ein bisschen in die Diskussion mit reinzuholen. Ich will nicht hier keinen Monolog halten, sondern...
Nein, ich muss auch gestehen, ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Ich lasse mich mal ganz unvoreingenommen, also mal berieseln von dem, was du sagst und ja.
Genau. Und wir kommen zum ersten Spiel von De Vierre, das ist ein spanischer Verlag, und das heißt Lacrimosa. Mitch, erkläre uns doch als Musiklehrer, was ist Lacrimosa?
Als Musiklehrer? Also ich weiß, es gab mal so eine Gothic-Band, die Lacrimosa hieß, und ich glaube Lacrimosa heißt, also Tränenreich, also es ist lateinisch, ne? Mhm. Also, und aber da
wenn
ich
du das Workflow hier aufmachst,
dann sehe ich, dass es was mit Mozarts Requiem zu tun hat.
Guck mal.
So, da haben wir bei einem
Requiem. Dieser Mozart.
Ja. Ein Requiem hat als Messe verschiedene Teile, wenn ich mich da richtig wenn ich mich da recht entsinne. So, da gibt's sowas wie Dies Irae, der Tag des Zorns, so und so, die Tag der Abrechnung und ja, das sind halt so diese verschiedenen Sätze im Requiem. Und Lacrimosa ist auch einer von diesen Sätzen, oder?
Genau, aus dem letzten Requiem, das er nicht zu Ende geschrieben hat.
Mhm.
Ja, dieses Requiem in D-Moll im Jahre 1791, genau.
Und ja, das ist ein ganz, ganz tolles Stück, habe ich mal versucht im Chor zu singen, bin dann aber, das war dann doch ein bisschen zu viel, da müsste man viel zu Hause üben müssen und so, das ist für einen Laien ganz schön schlimm, also wirklich ganz anstrengend zu singen.
Genau, und auf dem Cover sehen wir Mozart, wie er quasi als Dirigent steht mit wallendem weißen Haar und roter Robe. Das ist alles ganz prächtig gemacht, finde ich. Und worum geht's im Spiel? Wir schlüpfen in die Rollen von seinen Begleitern, um das Werk zu vollenden. Ne? Er ist gestorben.
Oh, ja.
Mhm. Das Werk liegt da und es muss aber irgendwie in die Öffentlichkeit und es muss fertig gemacht werden. Und man spielt das Spiel in zwei verschiedenen Zeitlinien, in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Mhm. Aus der limitierten Handkarten werden Karten gespielt und diese Kartenhand kann man verbessern. Klassisch, ne? Man kauft Karten quasi dazu. Das hat man schon oft in anderen Spielen. Und wir haben hier Multi-Use-Karten. Das heißt, du kannst eine Karte für viele verschiedene Aktionen verwenden. Entweder als Aktion hier in dem Fall oder als Ressource. Man muss sich quasi entscheiden. Mhm. Und die SpielerInnen verbessern ihre Ressourcen und Finanzen, um ihre beste Version der Geschichte und ihre Beziehung zu Mozart zu erzeugen.
Ja, wie kann man aus der Gegenwart heraus die Beziehung zu Mozart verbessern?
Frag mich nicht. Ich hab's leider nicht gespielt, aber ich fand's spannend, mal ein Brettspiel zu sehen, auf denen dann auch so Partituren zu sehen waren, wo dann, wo man so Plättchen, auf denen Noten sind, so halt durch die Gegend schiebt. Ne? Also das ist vielleicht, also musikalisch macht das vielleicht am Ende keinen Sinn, was man da spielt. Aber
kriegt man auch zu hören oder ist es nur? Ist es nur also grafisch?
Es ist allein grafisch.
Okay. Mhm. Gut, man könnte es natürlich dabei spielen, wenn man ein Instrument zur Hand hat.
Genau.
Vielleicht hat man ja einen Hit.
Genau. Was ich für jedes Spiel herausgesucht habe, ist ein paar Eckdaten. Und zwar, das Spiel kostet 70 Euro.
Ja, das ist das, was du gerade sagtest. Ne? Boah,
ja, das ist Euro Wahnsinn. Ne?
Spiel.
Also, da dachte ich auch erstmal bei der Vorbereitung, Mann, was ist hier los?
Ne? Aber, also, was kriegt man denn dafür sein Geld? Das ist alles für die... Also ich meine, gibt es auch Material, ist es viel drin für das Geld oder ist es einfach nur die tolle Idee? Und
Beides. würde ich behaupten. Also mein Eindruck war, vor 3 Jahren, als das letzte Spiel vor der Pandemie war, haben Kennerspiele oder so obere Kennerspiele, vielleicht sogar Expertenkennerspiele, ne, das ist immer so fließender Bereich, die haben so vielleicht, wenn es aufwendig gemacht war, 40 bis 50 Euro gekostet. Und da sind jetzt einfach 20 Euro draufgeschlagen. Das ist jetzt einfach so. Ne?
Ja.
Und damit muss man sich irgendwie arrangieren. Und ich als Spieler, der schon ein Regal voll hat mit 200 Spielen, hat damit wenig Probleme, weil es sagt, ist ein weiteres Ding, ich überleg's mir gut, ob ich es mir kaufe. Weil der Platz langsam eng ist und ich kaufe mir dann nur, wirklich nur noch Perlen, die ich haben möchte. Und die dürfen dann auch gerne mal ein bisschen teurer sein. Das geht auch viel extremer. So Kickstarter, die man kaum zu kriegen bekommt, Spiele, die kosten dann auch gerne 300 bis 400 Euro. Habe ich nicht gesehen.
Kickstarter?
Kickstarter?
Cool, ja.
Du kennst doch das hier diese Plattform kickstarter.com.
Nein.
Wo das ist, also das ist Internetkultur, Popkultur der letzten 10 Jahre.
Mach mal kurz auf.
Mach mal auf, kickstarter.com. Da pitchen quasi Menschen ihre Ideen und sammeln Geld von Menschen ein, es zu verwirklichen.
Okay. Ja. So Crowdfunding.
Ja. Und Kickstarter ist die größte Crowdfunding-Plattform der Welt.
Ah ja, ich sehe gerade.
Ist wie Story. Google, ne? Also man kickstartet, ne? Es ist egal, welche Plattform du nutzt, Kickstarter ist die größte.
Ja.
In Deutschland gibt's kleinere Sachen. Es gibt hier die Spieleoffensive hat was, die wie Spiele Schmiede oder so. Da gibt's auch so quasi Kickstarter, aber Kickstarter hat sich wie Tempotaschentuch durchgesetzt eigentlich als Begriff.
Ja,
das kann dann auch echt teuer werden mit irgendwelchen Goodies, dann sind da wirkliche Metallmünzen dabei oder wirklich angemalte Püppchen und sonst was, so Figuren. Also wenn du da nach Brettspielen oder Boardgames mal guckst bei Kickstarter, es wird einem schwindelig. Ich habe noch nie, nee, stimmt nicht, ich habe ein Kickstarter mitgemacht von einem Spiel, eine bessere Version von Glenmore, ein Klassiker, wo ich auf der Messe dann das Glenmore 2 abgeholt habe. Aber auch eine Box und das hat 2019, also vor der Pandemie, dann 60 Euro gekostet und war zu dem Zeitpunkt das teuerste, was ich mir vorstellen konnte.
Okay. Ja. Das sind ja 120 Mark.
für den Mark kriegst du gar nichts mehr. Die Währung kennt kein Mensch. Kommen wir zum nächsten Nerd-Spiel. Wir waren jetzt gerade schon beim Musik-Nerd. Das ist übrigens so ein bisschen Trend, ne? Das ist so in Nerd-Themen rein. Sagt dir der Name Turin was?
Alan Turing.
Ja, exakt. Ja,
natürlich. Nicht Lacrimo. Enigma.
Ja, die Enigma-Maschine.
Ich habe sie gesehen im Deutschen Museum zu München. Oder nachgemacht. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ging es ja darum, die Codes zu knacken, ne? Mit denen die deutsche Wehrmacht ihre Luftangriffe in England zelebrierte oder
befehligt hat.
Quasi. Ja, genau. In der Tat. Da gibt's einen Film zu, den ich auch schon lange auf DVD hier irgendwo zu Hause habe.
Bitte
und der mittlerweile auch natürlich zum Stream ist und mit Herrn Cumberbatch, Sherlock Holmes, ne, wir kennen ihn alle,
ja.
Der dann Alan Turing spielt, der ein trauriges Schicksal leiden musste, nämlich, was er damals war, aber leider noch nicht durfte zu dieser Zeit, war nämlich homosexuell zu sein. Und das hat wohl da zu geführt, dass er, glaube ich, zwangskastriert wurde oder sowas.
Sterilisiert, ja. Wie auch immer,
sterilisiert
mit Medikamenten und so.
Ja.
Was ihn letztendlich in den Tod getrieben hat.
Ja, und auch aus diesem Grunde haben vor allen Dingen, jetzt machen wir diesen Schlag, ne, für die britische Band Pet Shop Boys ein ganzes, nenne ich nicht Musical, ein Chorstück über Alan Turing und sein Leben geschrieben und nicht aufgenommen. Also sie haben es nur einmal bei einem Konzert, einem BBC-Radio-Konzert performt mit einem Orchester und Chor zusammen und viel Spoken Word. Okay. Warte seitdem darauf, dass es veröffentlicht wird. So. Wurden nur einmal.
Da muss es aber irgendwo Booklets geben. Booklets. Leute, wisst ihr da was? Also wenn ihr was wisst, ab in die Kommentare.
Ja, das Konzert gibt es bei YouTube, glaube ich, noch zu hören. Und
so.
Das ist auch, das ist tolle Stücke dabei. Es sind ziemlich experimentell für Pet Shop Boys, aber es ist ja, glaube ich, auch ein Projekt, was nicht unter Pet Shop Boys läuft, sondern unter Tennant Lowe. Panzerkreuzer Potemkin, einmal einen neuen Soundtrack und ein Ballettprojekt haben sie gemacht und ja, und das dann noch. Es wurde aber leider bis jetzt nicht veröffentlicht. Keine Ahnung warum. Gut, zurück zur Turing Machine im Spiel.
Genau, denn die Enigma-Maschine war nicht das Einzige, was Turing gemacht hat, sondern er hat auch die Turing-Maschine erfunden. Und was ist die Turing-Maschine? Es ist ein mathematisches Modell der theoretischen Informatik. Er war also seiner Zeit weit voraus, ne? Schon lange vor Konrad Zuse, wo wir wirklich so elektronische Computer hatten, hat er für die Informatik eine abstrakte Maschine definiert. Ne? Und das bei diesem Rechenmodell, da geht es darum, nach festgelegten Regeln Manipulationen von Zeichen vorzunehmen. Und genau, und diese Maschine hat zum ersten Mal den Begriff Algorithmus geprägt.
Ah, okay.
Ne? Also es geht auf ihn auch zurück. Und das Ganze, diese Berechenbarkeit hier mathematisch erfasst. Das heißt, sie formuliert wirklich diesen Begriff. Ne? Also vorher war das völlig unbekannt, was ein Algorithmus sein soll. Heute wissen wir ja alle, Algorithmen beherrschen die Welt. Das sind so wie Kochrezepte für den Computer, ne? Die den Computer sagen, was zu tun ist.
Ne? Ja, wir müssen ja nur einfach mal gucken, was uns Google so vorschlägt und welche Werbung wir bei Amazon präsentiert bekommen oder bei Facebook.
Genau, genau. Und ohne Algorithmen würde auch die ganze Software, die wir jetzt gerade nutzen und das zur Verfügung stellen des Podcasts und das Runterladen des Podcasts und das Hören des Podcasts nicht funktionieren.
Ja, Shoutout,
ne, genau,
zu Alan Turing.
Alan Turing.
In der und warum nennt sich das Ganze jetzt Nerdspiel? Das verstehe ich nicht.
Nerd? Es geht um Mathematik und es geht um...
Also, hast du die Ironie nicht verstanden? Verstehen Sie die Ironie?
Ja, im Gegensatz zu einem physikalischen Computer ist eine Turing-Maschine also ein mathematisches Objekt. Und was macht man jetzt in dem Spiel, fragen wir uns. Sehr gute Frage.
Das ist eine gute Frage, ja.
Genau. Wenn man weiß, dass es... eine Sache noch zur Turing-Maschine... die Regeln werden auf ein Speicherband geschrieben, ja, dass man dann entsprechend langfahren kann. Und es ähnelt sehr den späteren Lochkarten.
Ah ja.
Ja? Und was man auf diesen auf den Bändern hat, sind Ketten von Symbolen, die was repräsentieren. In unserem Fall natürlich hier Zahlen. Und das Spiel ist ein kompetitives Deduktionsspiel. Also man rätselt nicht gemeinsam wie bei Exit, sondern man jeder hat so einen kleinen Sichtschirm und macht dahinter sich Notizen und was er so sich rausgefunden hat. Und das Ganze, man befragt einen Computer, einen sogenannten Proto-Computer, der ganz ohne Strom und Elektrizität funktioniert.
Sondern mit Lochkarten?
Sondern mit Lochkarten, oh, in der Tat. Und das Ziel ist es, glaube ich, einen fünfstelligen Geheimcode zu entziffern. Und dazu nutzt man diese Lochkarten. Und ja, das Spiel bietet, was also, da schreiben sie hier, 7 Millionen Probleme, die man lösen kann.
Mhm. Ja? Okay.
Und man kann was ich noch nicht gesagt habe, wie funktioniert das, wie das rauszufinden ist, man kann dieser Maschine Fragen stellen.
Ah.
Also ja. Ist die größte Zahl eine 3 zum Beispiel,
ja,
oder was zur Anordnung, ne? Und da gibt's so drei oder vier verschiedene Arten der Fragen, die man stellen kann, und so nähert man sich der ganzen Sache, ne? Also so eine Art Mastermind in richtig nerdy.
Mhm. Das stelle ich mir spannend vor, stelle ich mir auch wirklich interessant vor.
Mhm.
Ich habe nur gerade das Gefühl, es ist also bis diesen Punkt, das alles, was du vorher erklärt hast, und jetzt habe ich gemerkt, okay, dass dieses Herausfinden, dieses Tüfteln und dieses Spielprinzip irgendwie nur einen Code durch Nachfragen herauszubekommen, gibt es dafür auch so rein, ich sag mal, marketingtechnisch auch eine etwas zugänglichere Art, die Leute darauf aufmerksam zu machen, worum es dann geht in dem Spiel, ohne solche Begriffe wie kompetitives Deduktionsspiel.
Naja.
Und auch hier merkst
du, das sind Nerd-Begriffe. Mhm. Ne? Jeder Nerd, der Brettspiele hat, der weiß genau, was das bedeutet. Ne? Also der weiß, man spielt kompetitiv, wir spielen gegeneinander. Und
ja, ja.
Obwohl es im Spiel auch einen Koop-Modus gibt, also wo wir auch kooperieren, oder einen Solo-Modus, ein Trend seit 5 Jahren, es gibt kaum irgendwie große Spiele, die keinen Solo-Modus hat, wenn die es nicht völlig ad absurdum führen, das Solo zu spielen. Und ich glaube, der Verlag wollte nur Nerds ansprechen. Also das ist
14 Euro, also das sind schon ziemlich schwierige Rätsel. 14 Euro, 37 Euro lese ich gerade. Aber
14 Jahre.
14 Jahre.
Ja.
Ja.
Ja, ja. Ja.
Also schwierige Rätsel.
Genau. Wobei man das ganze Spiel nur 20 Minuten spielt, ne? Das ist also schnell vorbei. Ich habe es nicht kaufen können, weil es war ausverkauft am ersten Tag. Ich war am zweiten Tag da. Es hieß, am nächsten Morgen wird es 50 Ausgaben geben. Da war mir klar, die Messe macht um 10 Uhr auf und 10.05 Uhr ist es weg.
Ja, das wird auch kürzlich verknappt, das kennen wir doch. Das,
ja.
Die schauen wir doch.
Das passiert bei diesem kleinen spanischen Verlag. Scorpio Mastique.
Masqué,
keine Ahnung. Vielleicht ist auch ein französischer Verlag.
Scorpio Masqué.
Ja. Auch wie? Weiß ich nicht. Aber das war bei der Scout. Es gibt hier diese so ein Bewertungsportal beziehungsweise so eine Aktion auf der Messe. Scout-Aktion, heißt die einfach so, dass man die Spiele bewertet, ne, und dann seine Bewertung abgibt. Und dann war es auf Platz 1 am Ende, am Sonntagabend. Also das war ist sehr, sehr gut angekommen.
Ich habe das gerade mal angeklickt und sehe mir gerade mal die Aufmachung an. Und ich finde, das ist sehr ansprechend gestaltet. Ich finde, die Karten sehen super aus. Es macht, also es lädt ein, das anzusehen, auszuprobieren. Da gibt es solche Blickwinkelkonzentratoren.
Genau.
Ja, so kleine, so nicht abschreib, was man früher mit dem Etui gemacht hat, ne? So ein Aufsteller, damit man nicht sieht, was man schreibt, ne? Mit anderen nicht sehen.
Genau.
Und diese verschiedenen Formen, diese gestanzten Löcher da, ne, die mit den Codes da übereinstimmen. In der Mitte ist dann so ein Sechseck-Plättchen, um das herum man seine Karten dann so anlegt. Das sieht irgendwie schick aus. Mhm. Und das ganze Turing Machine, also die Box, die hat auch das den Titel Turing Machine in dieser mit die Buchstaben diese ausgestanzten Lochkarten Elemente, ne?
Das genau.
Ist, ich finde, das sieht super aus. Also es ist einfach vom Design würde ich dem schon mal eine Thumbs up geben.
Ja. Genau, aber es ist nicht massentauglich, glaube ich, ne? Das Spiel. Also
vielleicht gibt davon ja auch mal eine abgespeckte Version. Könnte ich mir total super vorstellen für Kinder, die auch mathematisch interessiert sind oder ein bisschen tüfteln.
Das ist ein interessanter Trend. Da kommen wir noch später zu. Ganz unten gibt es ein Spiel von Cosmos, was ich erwähne, was tatsächlich eine abgespeckte Version eines Kennerspiels von vor 10 Jahren
ist. Die Junior-Variante oder sowas.
Sowas, ja. Machen wir doch gerne.
Habe ich gesagt, dass meine Tochter ein Spiel gewonnen hat.
Ach ja, richtig. Das hast du erwähnt. Und das ist natürlich auch super cool, der Klassiker.
Ja, also in der Kinderzeitschrift der Funke Medien Jackie. Ja, also weiß ich, Zeitungen wie Westfalenpost, Watz und so.
Lewatz, ne?
Tausend Zeitungen sind ja, Zeitschriften im Funke Medien Verlag.
Ne, mein Arbeitgeber hat ja einen Präsidenten, ich bin im öffentlichen Dienst und der gibt denen auch gerne Interviews, der Funke Mediengruppe.
Ah ja, okay. Ja, genau, stimmt. Das ist ja auch, man wird ja gerne zitiert, dann wieder in anderen Medien, ne? In den Funke Medien hat der und der gesagt.
Genau.
Ja, also genau, die Jackie ist die Kinderzeitung, die man abonnieren kann und da gibt es ja jede Woche ein Gewinnspiel und wenn man irgendwie so ein Rätsel, was weiß ich, Kreuzworträtsel mit 6 Wörtern und das Lösungswort dann einschickt, kann man dann das gesponserte Spiel gewinnen. Und das ist vor 2-3 Jahren schon einmal gelungen. Da haben wir schon mal ein Spiel gewonnen. Und jetzt haben wir am letzten Tag vor Eisendeschluss oder am Tag des Eisendeschlusses nochmal eine E-Mail hingeschrieben. Es ging um das Spiel Team Labyrinth. Also das ne, verrückte Labyrinth im nicht kompetitiven, sondern kooperativen Modus.
Ich
habe gelernt, ne?
Ja.
Genau. Ja, und das, wir warten noch, ne, es wurde unsere Daten an Ravensburger weitergegeben und jeden Tag könnte das Spiel kommen und dann spielen wir kooperativ Labyrinth und gegen einen irgendeinen Zauberer oder so, der vom Spiel dann gespielt wird.
Genau, und als du es mir erzählt hast, sagte ich sofort Interpolation.
Interpolation.
Das ist eine neue Interpretation des Ursprungsspiels mit neuen Regeln. Das würde ich Interpolation nennen. Es gibt aber auch von dem Labyrinth vor allem auch ganz viele Cover-Versionen, das hatten wir auch festgestellt, zum Beispiel das Frozen-Labyrinth oder so. Und das ist dann keine Interpolation, sondern eine Cover-Version von der Interpolation Labyrinth Junior.
Ja, stimmt. Ja, klar, so kann man das natürlich auch kategorisieren, ne? Oder müsste eine Coverversion dann, wenn wir es wirklich so streng benennen, dann eigentlich auch aus einem anderen Verlag sein? Ja, dann wäre das ja quasi auch geklaut. Das geht ja gar nicht.
Ja, das weiß ich nicht. Oder kann man sich im Verlag selber covern? Ja,
Gute das ist eine Frage. Lizenzgeschichte, ne? Also genau, da Lizenzen. Verdienen die natürlich dann auch mit dran, ne? So wie bei Coverversion natürlich der Originalkomponist dran verdient, ne? Also
genau.
Fangen die schon zu verdienen, ne?
Aber die beiden Sachen unterscheidet tatsächlich auch die schöne Plattform Boardgame Geek. Da kann man nach Spielen googeln und da findet man auch in der Suche die ganzen Interpolationen. Da kommt dann aber auf die eigentliche Seite des eigentlichen Spiels, worauf sich die Coverversion findet man auch. Mhm. Die Interpolation haben eigene Seiten mit jeweils einem Verweis, dass sie Reimplementierungen sind. Und wenn man auf das Ursprungsspiel geht, sieht man von dort aus, dass es Reimplementierungen gibt. Also wenn man auf das Klassikerspiel von das verrückte Labyrinth von 1985 geht, dann sieht man, dass das sehr oft reinterpretiert wurde. Wir würden es vielleicht in der Musik Interpolation nennen. Mhm. Und das berühmteste ist wohl das Labyrinth der Meister.
Ja.
Das ist das beliebteste.
Ich versuche noch, das weiter zu spinnen, während ich eigentlich, wenn wir jetzt wirklich also ganz wortgetreu Interpolation, so wie es in der Musik verwendet wird, wäre das nicht so etwas, wenn auf einmal ein Monopoly-Spiel auf den Weg gebracht wird, wo man auf einmal die Straßen verschieben kann.
Ja, sehr schön. Aber eigentlich wird Monopoly die ganze Zeit nur gecovert und es wird ein Thema stimmt. drauf geklatscht. Köln Monopoly,
ja,
Star Wars Monopoly. Fuck it, Monopoly. Ja, genau. Apropos Thema draufklatschen. Wir kommen zum nächsten Spiel. Das heißt Starship Captain.
Oh yeah.
Und das sieht total aus wie eine Comic-Version von Star Trek, aber ohne Star Trek-Lizenz. Aber jeder Star Trek-Nerd sagt, das muss ich haben. Weil es ist auch, glaube ich, ein Weltraumspiel. Jeder spielt glaube ich, ein Captain oder hat einen Crew mit verschiedenen Leuten in der Crew, mit Kadetten, mit Fahnenrichten, mit Offizieren, die dann entsprechende Fähigkeiten und Rollen haben, die man da befehligt, um die Weltraumpiraten und krummelige alte Androide und alte Artefakte und zu sehen und auch interplanetare Abenteuer zu erleben. Hm. Also klassisches Star Trek Thema.
Ich denke gerade auch so ein bisschen wieder durch die Bildergalerie hier bei Boardgame Geek. Es sind ganz tolle Comic-Bilder dabei.
Genau. Also auch dieses, das finde ich schon erstaunlich, wie gut die Comic-Grafik ist und an der Stelle. Und ich glaube, die Figuren, die dabei sind, sind nur grau. Die müsste man selbst anmalen.
Hm. Die sehen aber auch super aus.
Ja. Auch die sind sehr detailliert.
Das ein riesen Spielplan.
Genau. Das Ganze mit viel Plastik, aber auch mit. Oh, ich glaube, da ist es auch bei dem Spielplan so, dass du, dass die Tableaus zweilagig sind und ausgestanzt sind. Das heißt, dass du in so vorgefertigte Löcher Sachen reinstellen kannst. Ja. Ne? Und das ist auch ein ganz neuer Trend, was natürlich. Die Pappe, ich meine, es ist doppelt so viel Pappe, es macht natürlich fast doppelt so teuer. Ne?
Ja, und es sind natürlich ganz viele verschiedene Formen, es sind wahrscheinlich ganz viele verschiedene Maschinen, ganz, ganz, ganz viel rattern, um das in Masse herzustellen.
Genau.
Das sieht aber wirklich toll aus und das braucht aber großen Küchentisch, wenn ihr das spielen wollt.
Ja, diese Spiele werden auch irgendwie immer mehr und das ist auch irgendwie so ein Zeichen für ein Expertenspiel, dass man echt einen großen Tisch braucht. Ich habe ein Spiel, das ist ja das, was den Deutschen Spielepreis bekommen hat, das Arche Nova. Das passt nicht auf unserem Küchentisch und wir haben es bei Freunden gespielt, die einen größeren Tisch haben. Und, wobei es passt nicht, wenn man zu viert spielt. Wenn man zu zweit spielt, wie Boardgame Geek es auch empfiehlt, passt es auch wunderbar bei uns.
Sagst du ein bisschen was zum Spielprinzip?
Ja, gerne. Also man kann es mit 1 bis 4 Spielern spielen und man steuert den Mix aus dieser Crew, ja, und versucht halt für alle möglichen Aktionen Belohnungen zu erhalten. Ne? Man steigert seinen Ruf in der Galaxis, in den 3 wichtigsten Fraktionen der Galaxis. Und ich glaube, dieser Ruf macht am Ende dann wahrscheinlich auch die Punkte aus, wenn man das schafft.
Und das hast du dir noch nicht gekauft, sondern
nein, auch das war ausverkauft. Und aber das wollte ich mir unbedingt angucken und ich habe mir angeschaut und ich dachte mir, Nerds muss das haben. Und Ich glaube, meine Spielegruppe ist nicht so Star Trek und so nerdy affin an der Stelle. Und danach muss man ja auch Spiele aussuchen, wenn man Spiele kauft. Das bringt ja überhaupt nichts, wenn mir Dinge gefallen und ich habe niemanden, der es mit mir spielt.
Das stimmt natürlich, ja.
Und ich habe auch, das wird auch mehr zum Problem für jemanden, der lange spielt und weil ich deutlich mehr Partien und Jahre auf dem Buckel habe mit Brettspielen und auch immer die Regeln lese, ne? Ich bin ja der Erklärbär. Ich muss vorher die 20 Seiten oder 30 Seiten Regeln lesen und mich da rein nörden in das ganze Thema. Aber dann besteht immer die Gefahr, dass ich die anderen vielleicht nicht abholen kann. Dass die irgendwann sagen, ey, lass uns doch was anderes spielen. Wobei, ich habe eine gute Gruppe, also Shoutout an Birgit und Thomas, die machen mit mir eigentlich auch jeden Scheiß mit. Jetzt seit vielen, vielen Jahren, jetzt auch über die Pandemiezeit, haben wir auch über Skype ein paar Sachen gespielt, wo man sich selbst was zu Hause ausdrucken konnte und man so Karten in die Hand, in die Kamera gehalten hat, was jetzt gezogen wurde. Das hat auch gut funktioniert und mit denen hatte ich halt auch Arch Nova gespielt und das ist tatsächlich ein Expertenspiel, ne? Das hat nichts mehr mit Kennerspiel zu tun oder mit einem schönen, lockeren Familienspiel.
Also gut. Das ist ernst.
Ja, das ist ernst. Also, Starship Captain, ne? Star Trek, Leute, kauft das. Es kostet 60€ beim Heidelberg Verlag, für Kinder ab 12 oder Kenner ab 12, würde ich sagen. Und dauert 40 bis 100 Minuten.
Ich glaube, wenn da Kinder, die irgendwie Science-Fiction-affin sind, da vorbeigehen an so einem Spieltisch, wo dieses galaktische, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, Spielbrett und mit diesen ganzen Püppchen aufgebaut ist, wahrscheinlich kann man die Püppchen auch durch die, Püppchen sagt man nicht, ne? Püppchen klingt so,
Figuren,
ne? Die kann man bestimmt auch durch seine alten Star Wars Figuren austauschen und dann mit denen spielen.
Ja. Jetzt kommt ein Spiel, das habe ich gekauft.
Jetzt kommt ein dickes.
Nein, das war ursprünglich im Listenpreis, glaube ich, bei, was steht da unten drunter? 70€ oder so. Ich habe es für 55€ gekauft.
Ah, ja.
Und bei spiele-angebote.de habe ich es letztens, das ist so ein Check24 oder sonst was für Brettspiele. Also da habe ich es für 50 gesehen sogar. Und dieses Spiel, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst, ist wirklich dick. Also die Hälfte davon wäre ein normales Spiel und das ist einfach doppelt so dick.
Ja? Also zumindest die Verpackung.
Die Verpackung, genau. Und innen drin ist es auch so tatsächlich.
Keine Mogelpackung.
Man Pappe macht man so 3D-Modelle. Es geht um Merchant's Cove, wo man Händler spielt. Und ich habe dazu auch getwittert und leider von Pegasus keine Antwort bekommen. Ich hatte gefragt, warum braucht man denn eigentlich ein extra Werkzeug? Ich habe einen Schraubenzieher gebraucht, um die Aussparung der dicken Pappe zu weiten, um die 3D-Objekte zu bauen. Also die sind ein bisschen eng tatsächlich. Ja. Also die Aussparungen sind, die Pappe ist dicker als die Aussparung, die da durch muss. So, wenn man die Dinger zusammenbaut. Du siehst ja die drei Schiffchen, die ich da zusammengebaut habe. Die Sachen, die da liegen, werden auch Regale, beziehungsweise rechts auf dem Feed-Foto sind auch drei weitere Schiffe.
Ah ja, da sieht man auch deinen Schraubenzieher.
Genau.
Schraubendreher, muss man natürlich sagen. Als,
ja, natürlich. Als Handwerker. Ne? Hier werden keine Schrauben gezogen.
Ja, nee.
Das heißt ja auch nicht Zollstock, sondern Lila-Maßstab. Ist klar.
Wenn man nach fest kommt ab.
Aber worum geht's denn hier eigentlich? Ja. Alchemisten oder Alchemistin? Ganz wichtig, weil es in den Spielen gibt es keine Alchemisten, sondern nur die Alchemistin und einen Schmied, einen Zeitreisenden mit einem kleinen Kompagnon und eine Kapitänin. Die vier werden von den Spielenden übernommen und jeweils einer. Und wir haben ein asymmetrisches Spiel. Ja, jeder hat seine eigenen Regeln.
Ah.
Ja? Und man produziert in seinem Laden Waren nach seinen eigenen Regeln. Und muss dann auf den gemeinsamen Markt konkurrieren gegen die anderen Händler. Ja. Und natürlich braucht man eigene Regeln, weil Tränke der Alchemistin werden natürlich völlig anders gemacht als die Waffen beim Schmied. Logisch. Ne? Ich glaube, der Schmied hat Würfel und die Alchemistin hat irgendwas anderes. Also man hat auch ein anderes Material dann zur Verfügung, ne? Und genau, auf dem großen Markt gibt es viele Leute, die kaufen wollen, aber die Konkurrenz ist groß. Nicht jeder wird seine Sachen da absetzen können. Und man kann aber selbst die Nachfrage ein bisschen beeinflussen und die Kunden anlocken und sich die Unterstützung von den 4 unterschiedlichen Gilden sichern. Letztendlich geht es darum, Reichtum anzuhäufen, womit man das Spiel beginnt. Das Spiel, wie gesagt, ist jetzt schon so eine dicke Packung und ist ein Brecher. Also es sind, glaube ich, 3, 4, 5 Kilo, keine Ahnung. Das ist richtig schwer. Und es gibt jetzt schon viele Erweiterungen, ich glaube 5 oder so, die jeweils 23 Euro kosten.
Okay.
Ich glaube, 3 davon sind neue Rollen, damit du auch einen 5. Spieler dazu nehmen kannst, zum Beispiel.
Okay.
Und 2 sind nochmal ganz andere Sachen, die dazukommen. Also eine ganz eigene Welt, die da aufgebaut wird. Das Spiel ist auch nicht ganz neu, also jetzt auf Deutsch schon. Es gab es vor 4 Jahren, wenn du auf BGG guckst, das Alter ist ein bisschen ist glaube ich von 2017 oder so und ist jetzt auf Deutsch erschienen. Oder?
Ich versuche gerade das Konzept des asymmetrischen Spiels, versuche dich gerade so parallel nachzuvollziehen, woher kenne ich das? Maniac Mansion?
Ja!
Da haben alle Spieler, die man sich auswählen kann, unterschiedliche Eigenschaften, Möglichkeiten, dieses Spiel, wie man das Spiel gewinnen kann oder auch nicht.
Ja. Ganz richtig.
Also als Computerspiel, natürlich. Ja, aber sowas ist das, ne? Was zum Beispiel mit asymmetrisch die Alchemisten und sowas. Ja, also genau.
Genau. Und man hat auch noch bei dem Grundspiel auch noch einen Vagabunden dabei, damit man das als Solospiel spielen kann. Eine Partie dauert 60 bis 90 Minuten und ist für Kenner ab 10 Jahren geeignet.
Okay. Das ist was übrigens was für mich so unter in die Kategorie, also Nerdspiel par excellence fällt. Das ist was für mich, also irgendwas mit Gilden und Mittelalter und Hanse und was, da denke ich, das ist so eine Sache, das ist eine Welt für sich.
Ja.
Da gibt es so, weißt du, das sind auch so Leute wie Mittelaltermärkte oder die dann Spaß dran haben, sich irgendwelche Kostüme anzuziehen, irgendwelche Ochsen zu grillen und Pfeile auf irgendwelche Strohballen zu schießen und Kindern zu erzählen, die richtigen Wikinger hatten aber keine Helme mit Hörnern.
Ja.
Und dann richtig böse werden, wenn die Kinder mit so einem Helm kommen mit Hörnern, ne?
Ja.
Das ist auch kein Ernst, kein Spaß für die, ne?
Nee.
Das finde ich so, das geht so in die Richtung, das ist für mich so nerdig, ne, in dem Sinne.
Ja. Das stimmt, aber das Spiel ist auch ein klassisches Eurogame, würde ich sagen. Also Eurospiele mit klassischen Mechanismen, das ist jetzt nichts Besonderes. Und dann so ein Fantasy- oder Mittelalter-Thema drüber gelegt. Man könnte wahrscheinlich auch ein anderes
Thema drüber legen. Handel und sowas, ne?
Genau, Handel ist auch ganz klassisch Eurogame. Und manchmal ist es, aber die machen ja, also die Grafiken, wenn du die dir anschaust, die sind auch wirklich sehr niedlich und schön gezeichnet und die Häuser, die du hast, die sind dann entsprechend auch so comic-esque. Das Ding mit Manic Mansion war auch gar nicht so schlecht, ne? Dave the Tentacle hat ja auch so ein bisschen
diese runden
Comic-Zeichnungen, die aber keine geraden Gebäude bauen, ne, wie so ein Nikolaushaus, so ein
Viereck-Ding,
sondern
so abgerundet, ne?
Genau, sondern irgendwie geschwungen, weich, genau. Richtig, als würde es leben, ne? Als wäre es kein festes Mauerwerk.
Ja, das sieht ein bisschen ähnlich wie Stone Age, ne? So diese Grafik.
Genau.
Alles so ein bisschen so drollig.
Drollig.
Ja.
Genau, das zweite Spiel, was ich gekauft habe, und ich habe tatsächlich nur 2 Spiele gekauft.
Das eine war auch schon ziemlich schwer, du musst ein bisschen schleppen.
Ja, das habe ich ganz zum Schluss gekauft, weil ich dachte, ich kann hier nicht ohne Spiel nach Hause gehen. Aber Joanna hatte ich direkt am Anfang gekauft, weil ich wusste, das werde ich kaufen. Das ist ein Spiel im Orléans-Universum. Ein Draw and Write. Genau, Joan of Arc, richtig. Der Rainer Stockhausen hat beim DLP-Verlag wieder zugeschlagen. Und ein Roll and Write, ist ja klar, was das ist.
Natürlich ist das klar, was ein Roll and Write ist.
Man
würfelt, muss Würfel rollen und ja, man muss irgendwas aufschreiben, wie bei Kniffel.
Aber Roll habe ich hier geschrieben, oben im Titel steht es richtig, es ist ein Draw and Write. Man zieht aus einem Beutel einem Marken und dann schreibt man auf einem Block was. Das heißt, man hat tatsächlich einen DIN A4 Block, der hier drin ist, ne? So 100 Blätter, von dem man jeweils ein Blatt pro Person abreißt und auf dem wird dann gespielt. Und die Rückseite sieht ein bisschen anders aus, ist aber nur fürs Solospiel gedacht. Das heißt, wenn ich das einmal mit Jana, Thomas und Birgit spiele, haben wir 4 Zettel, die ich wieder zurück in die Box lege und ich kann dann das ganze Spiel 4-mal solo spielen.
Ja, stimmt.
Aber warum?
Also nicht wegschmeißen, für die Spiele aufbewahren.
Genau. Viele Leute, die Orléans, eines meiner Lieblingskennerspiele aus dem Jahre 2015, nicht kennt. Ganz kurz, worum geht es in dem Spiel? Worum geht's? Habe ich hier gar nicht aufgeschrieben. Genau, im Jahre 1429, gut, dass ich Schach in der Hand habe, mitten im Hundertjährigen Krieg gelingt es einer mutigen, unerschrockenen jungen Frau mit der Unterstützung des Dauphin erfolgreich gegen die englischen Invasoren zu kämpfen und die Franzosen zu besiegen.
Hm.
So, was machen wir in dem Spiel? Es geht um Einfluss in Orléans. Wir müssen also ein bisschen durch die Gegend expandieren, Waren anhäufen und den Fortschritt nicht vergessen. Am Ende ist natürlich Geld die wichtigste Ressource. Wunderbar. Klingt sehr abstrakt, ist aber in ein sehr schönes Thema gepackt und die Mechanismen greifen wundervoll miteinander zusammen. Und für das große Spiel, das mag ich so gerne, dass ich von der Firma Folded Space, das ist eine rumänische Firma, wenn ich mich nicht irre, ein neues Insert für die Schachbrille gekauft habe. Heutzutage hat man die ganzen kleinen Plättchen in so Zip-Beutel. Tatsächlich in seiner Schachtel verpackt, damit es nicht alles durch die Gegend fliegt. Und hier bei diesen Dingern geht es darum, dass man so kleine Kästchen baut mit Formcore,
die dann mit Setzkasten
für, genau, kleine Setzkasten mit so Schaumstoff, die aber draußen feste Pappe haben, ganz dünn. Das kennt man aus dem Modellbau der Architekten. Die bauen damit halt so kleine Städtchen oder so oder ihr Modell. Und man klebt das dann zusammen mit sogenannten White Glue oder in Deutschland nennen wir das Bastelleim.
Ja, okay.
Also Kleber, der... Also
Holzleim oder Holz...
Nee, nicht Holz, Bastel, sondern für Pappe. Für Pappe und Papier. Das ist also ein ganz normales Bastelgeschäft, kriegt man das. Mhm. Kenne ich aus der Schule zum Beispiel gar nicht. In den USA ist das gang und gäbe, dass man das nutzt zum Kleben. Weil es hat den großen Vorteil, dass du alles Überschüssige abstreichen kannst.
Mhm.
Ne? Und das ist ja mit unseren Uhu oder Pritsch Zeus und so. Es ist ätzend. Ja. Und damit geht das ganz gut.
Verhungert, weil sie sich aus diesen ganzen Uhu-Dingern nicht befreien konnten. Genau. Ne? Diesen Rückständen. Ja.
Genau. Und für Orléans war das einzige Spiel bisher, wo ich mir sowas gekauft habe, wo ich dann tatsächlich Setzkästen habe, die ich dann so fürs Spielen schon auf den Tisch stellen kann. Ich muss also nichts mehr umfüllen und irgendwie drapieren, sondern ich kann das rausnehmen, auf den Tisch stellen und man ist fast fertig zum Spielen.
Ja? Ah ja.
Und das habe ich jetzt.
Und das heißt, das ist jetzt nicht speziell für dieses Spiel, sondern es gibt so dieses, aus diesem Verlag gibt es halt diese vorgefertigte, die man sich zusammen kastenmäßig zusammenkleiben kann, um das so anzupassen, sozusagen
für jedes Spiel. So. Hm? Ganz genau. Quasi so, um sein Spiel aufzupeppen. Das gibt es seit ein paar Jahren, das habe ich für Orléans gekauft, also für das Grundspiel. Und jetzt habe ich das neue gekauft für das Spiel Targi, wo ich mir auch zum 10-jährigen Jubiläum jetzt diese Box gekauft habe.
Mhm.
Das habe ich nicht auf der Messe mitgenommen, und sondern mit dem Adventskalender bei Cosmos direkt bestellt.
Mhm.
Genau. Und auch da habe ich eigentlich zwei oder jetzt drei Targi-Boxen. Das sind zwei Spielerspiele. Ganz anderes Thema, ist nicht neu. Und dafür habe ich jetzt auch so diese Inserts-Organizer gekauft.
Mhm.
Ja. Also, Orléans, zurück zum Johanna, kostet 25 Euro, habe ich direkt beim DLP-Verlag gekauft, für 1 bis 5 Kennerspiele ab 12 Jahren, 30 bis 45 Minuten.
Mhm.
Also.
Ja, das klingt ja schon mal also preismäßig auf jeden Fall empfehlenswert.
So, Mitch, jetzt würde ich dich bitten, ein bisschen zu scrollen, um mir zu sagen, über welches von diesen Spielen möchtest du was erfahren?
Du meinst jetzt von deiner Backup-Liste?
Zum Beispiel.
Also rein vom Titel würde mich jetzt Beer and Bread ansprechen.
Das passt ja auch zum Podcast, dass wir jedes Mal unser Bier anpreisen.
Weil jedes Jahr Brot essen.
Ja. Genau. Da geht es darum, dass zwei Spieler, also ein reines Zweispielerspiel, sich einen kleinen nachbarschaftlichen Wettstreit sich befinden, um das beste Bier und das knusprigste Boot zu machen.
Okay.
Da hat man ganz klassisch ein bisschen Zubehör, also ein paar Äcker und muss irgendwie seine Produktion auf die Reihe kriegen. Und siegreich ist nur, wer das irgendwie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bier und Brot schafft. Und gewertet wird aber nur die weniger lukrative Ware. Das kennen wir auch aus anderen Spielen. Das heißt, du musst in beiden gut sein. Ah, nur in dem, okay, in der zweitbeste geht dann in die Wertung am Ende ein.
Okay.
Ja, ganz kleines Spielchen bei Deep Print Games erschienen, verlegt auch von Pegasus Spiele. Kostet 30 Euro. Hätte ich am liebsten mitgenommen, war auch schon ausverkauft. Ich weiß gar nicht, ob Kenner oder Familie, schreibt Pegasus hier gar nicht dran. Das machen die sonst immer ganz links gerne. Könnte auch ein Familienspiel sein, tatsächlich. Wobei Familien mit, wo man zu zweit spielt, für 30 bis 45 Minuten.
Okay. Geht wahrscheinlich auch mit alkoholfreiem Bier oder mit Malzbier.
Ja, natürlich, natürlich.
Ja. Okay, ja, das ist schon mal gut. Dann gucke ich nochmal hier durch. Was haben wir denn alles noch gehabt hier? Ich muss einmal die Workflow-Liste nochmal verstehen. Hatte ich jetzt hier das aufgemacht mit den. Nee, gut, dann Backups, gehen wir das mal weg. Dann gab es hier den Messebericht von Freitag. Soll ich da mal reinschauen, was du da hast?
Oder?
Ja. Genau. Also wir hätten jetzt hier oder auch das. Oder auch doch das. Warte mal, was haben wir hier? Planet B. Das finde ich gut. Das ist was Aktuelles. I don't wanna go to Mars. Planet B. Die Menschheit musste die Erde verlassen. Also, ich lese mal vor, ja?
Ja, bitte.
Und eine neue Heimat auf fernen Planeten oder sogar unter Wasser aufbauen. Mhm. Hans im Glück und der Autor Johannes Natterer widmet sich dem Thema nun mit satirischen Untertönen. Die Menschheit lernt ja nicht aus ihren Fehlern, genau. Hurra, die Welt geht unter. Auf Planet B übernehmen die Spielenden die Rolle von GouverneurInnen. Aber da diese alle korrupt sind, ist das Ziel des Spiels, sich am Ende die meisten Staatsgelder in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben. Das klingt doch reizvoll.
Ja. Was mich nicht ganz angesprochen hat, war die Grafik, muss ich ehrlich sagen. Also diese futuristischen und irgendwie knallbunt, aber eher düsteren Grafiken haben mich nicht so angesprochen, finde ich. Also es ist mal was anderes, kann man mal machen. Ich habe es mir auch erklären lassen. Fand es dann tatsächlich auch sehr lustig. Also ich habe mir vorgestellt, wie ich mit Jana, Birgit und Thomas da mit vier linksgrün versifften Antikapitalisten da sitze und da versuche, korrupt das Geld in die eigene Tasche zu wirtschaften.
Wie im wahren Leben.
Ja, und es ist nicht billig, ne? Also ich dachte, hör mal, das sieht aber echt aus wie ein 25 bis 30 Euro Spiel, aber Pustekuchen, auch das ist locker 60 Euro. Ich habe das sogar für schon höheren Preis schon gesehen. Für 2 bis 4 Spiele ab 14 Jahren. Also die sind schon, also diese Firmen, die man da gründet, die sind schon sehr bitterböse und sehr zynisch. Und 60 bis 180 Minuten spielt man das. Also 180 ist ja auch relativ selten, dass man das hört. Guck mal, wir setzen uns jetzt für 3 Stunden zusammen, machen wir Spaß.
Risiko. Also ich finde auch das, was du gerade gesagt hast, also ich, wenn das jetzt ein Lego-Set wäre, würde dieser Mensch aus Frankfurt dazu sagen, Farbseuche. Also das sieht so unübersichtlich aus, das ist so ein Gewusel. Hier liegen noch Geldscheine und kleine Steinchen und alles ist bunt und ja, also das sieht nicht ansprechend aus.
Die
also
Geldscheine heißen Billies. Man hat 2 verschiedene Arten von Arbeiter, die Brainies und die Drafties. Das ist alles schon ganz niedlich gemacht. Und alles macht Sinn, ne? Also, als ich da draufguckt habe, wie du jetzt gerade auch sagtest, Farbseuche. Aber tatsächlich, wenn man das dann vor sich liegen hat und weiß, was ist und da einsteigt, passt das. Also, ja, also das ist redaktionell, ja,
wenn man es erstmal
kann, sagen. Glück, gute Arbeit, ne? Ja. Aber tatsächlich beim ersten Blick, wo ich dachte, huch, das ist ja furchtbar.
Weniger ist mehr.
Genau.
So, ich gehe nochmal weiter.
Währenddessen erwähne ich noch eins aus dem Backup kurz, weil ich das vorhin angeteasert habe, und zwar das Terra Nova. Das Terra Nova ist eine Interpolation des Spieles Terra Mystica, Ein Titel, mit dem 2012 der Feuerland-Spiele gegründet wurde. Und Terra Mystica ist ein Expertenspiel. Und jetzt hat sich ein anderer Autor das nochmal angesehen, der Andreas Faul. Und der hat jetzt 10 Jahre später auf die Idee gekommen, daraus ein Kennerspiel zu machen, was zugänglicher ist. Ne? Also ein ganz klarer Fall von Interpolation an der Stelle. Spiel kostet 50 Euro und beim Kosmos Verlag, den wir ja alle kennen, ne? Ich hatte vorhin schon erwähnt, Tagi und Exit-Reihe ist ja von Kosmos und die viele andere, Catan ist ja auch eine Marke bei Kosmos. Ja. Und kostet hier 50 Euro, zahlt es 4 Kennerspieler ab 12 Jahren, 60 bis 90 Minuten. Das ist eine Zahl, ich glaube, beim Expertenspiel, das dauert doppelt so lang, würde ich sagen. Aber fast alle Elemente sind drin, nur einiges wird weggelassen. Ich würde da auch von Streamlinen sprechen. Witzigerweise gab es vor 15 Jahren schon mal ein Spiel, das Terra Nova heißt, von das es schon lange nicht mehr gibt, aber ich habe es noch im Schrank oder auf dem Stapel, muss eigentlich mal weg, weil kein Platz mehr. Ich war völlig irritiert, als ich es als Neuheit gesehen habe. Terra Nova habe ich doch, Moment. Aber das war überhaupt nicht gemeint, sondern halt eher eine Anlehnung an Terra Mystica.
Mhm. Also was ich gerade noch hier gesehen habe, ist auch so ein Trend, so rein thematisch wie bei Planet B, die anderen beiden Spiele. Und hier stehen Endless Winter, Überlebe letzte Eiszeit, Revive, Zivilisation ist seit 5000 Jahren verloren. Lassen sich diese Spielemacher so sehr inspirieren von unserer untergehenden Erde und der Klimakatastrophe, dass wir jetzt schon wirklich so in diesen Dystopien denken und auch mittlerweile sogar in unseren Spielen was denn wäre, wenn wir das Ganze hier nicht mit den 1,5 Grad hinkriegen?
Definitiv, definitiv. Also so viel Eiszeit und Naturkatastrophen und wir sind am Arsch Spiele habe ich tatsächlich in den letzten Jahrzehnten nicht erlebt. Also der Trend ist deutlich, wirklich sehr, sehr deutlich. Ich glaube auch zu Recht. Ne? Also das spricht Menschen an. Es ist, glaube ich, auch schwierig, wenn man jetzt eine Spielindustrie hat, die seit 20 Jahren gut jedes Jahr 500 bis 1000 neue Spiele rausfeuert, dann auch was Neues zu machen. Da muss man halt schon, so wie unser Podcast, den Zeitgeist tatsächlich aufrufen, um nochmal was zu verkaufen. Weil die meisten Leute, die zu so einer Messe gehen oder jetzt ins Spielwarengeschäft gehen, oder Brettspielladen, was es in Köln ja auch den einen oder anderen gibt, die Leute haben ja schon was zu Hause. Und und die neuen Spiele, die man kauft, die sollen sich davon absetzen. So dieses More of the Same und das gleiche Prinzip nochmal spielen, das ist halt ein bisschen langweilig. Und dann versucht man es mit dem Thema, wobei das, glaube ich, Endless Winter nicht ganz geglückt ist, mit dem von More of the Same wegzukommen, weil alle Mechanismen, die ich da gesehen habe, die kommen mir bekannt vor von anderen Spielen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Da hatte ich da dieses, was ist jetzt hier neu und warum soll ich 80 Euro ausgeben? Das hatte ich dann nicht begriffen, auch wenn das ein ganz schöner Hype war. Auch da wieder doppelte Pappe und man kann die schönen Plastikfigürchen schön da reinsetzen und so und das fliegt nicht rum. Das ist schon nett gemacht, aber wirklich eine teure Angelegenheit. Und es überfordert auch nicht, ne? 60 bis 120 Minuten bei Endless Winter. Ich bin gespannt. Und auch da, so ähnlich wie bei Merchant Cove, das wird veröffentlicht und es gibt gleich weit viele Erweiterungen dazu, die man direkt dazu kaufen kann. Nicht erst so zur nächsten Spielmesse kommen die Erweiterungen oder nächstes Jahr Weihnachten oder der Spielwarenmesse in Nürnberg im Februar. Nee, die gab's direkt jetzt. Und das fand ich schon erstaunlich.
Ja. Ganz aktuell ist übrigens auch ein altes Spiel. Es geht ja wieder auf Weihnachten zu und da wird auch wahrscheinlich wieder Weihnachten bei den Hoppenstedts gefeiert. Und da gibt's auch dieses schöne Spiel mit dem Atomkraftwerk. Wir bauen uns ein eigenes Atomkraftwerk und da kann man diesen Brennstab reinstecken und dann, wenn man irgendwas falsch macht, dann macht's Bums und alle Kühe fallen um. Ne? Das ist immer ein großes Hallo.
Ein großes Hallo.
Auch bei den Nachbarn.
Heute fragen wir uns, wo zur Hölle kriegt man noch Brennstäbe her? Ne? Und wo will der Fritze Merz die eigentlich herholen? Will er jetzt in China oder in in Russland für unsere AKWs noch Brennstäbe holen. Ja, also der will doch einfach nur Stunk machen. Was soll der Scheiß?
Ach,
also,
ja, ja. Hast du ihn durchschaut? Ja,
ja, ja. Ach, für mich, ich bin linksgrün versifft. Ich gib's ja. Ja. Aber mich kann der nicht überzeugen mit seinem Blödsinn.
Nein, auch nicht mit seiner Vielmann-Werbungsbrille. Ja. Mann. Wir wollen ja nicht persönlich und auf Äußerlichkeiten eingehen.
Nein, aber, der Mann ist genau das, was die CDU gerade braucht.
Rechts außen.
Ach was, keine Ahnung, was sie brauchen.
Populist? Ja, ja, genau, wir brauchen Populisten. Noch eigentlich mehr Populisten in diesem Land.
Frag mich nicht, ist das schon ein bisschen böse, ehrlich. Oh Mann.
Naja, aber mittlerweile hat sich ja erledigt wieder durch das Machtwort.
Ja, das gute Machtwort. Das passt schon, ne? Also wenn wir jetzt auch ein bisschen mehr Gas geben beim Thema erneuerbare Energien.
Das ist eine schöne sprachliche Wendung, die du benutzt hast.
In der Tat. Bin ich heute unter der Dusche übrigens drauf gekommen, nicht auf diese Wendung,
unter sondern... Unter der warmen Dusche.
Wir haben Minuten doch das Problem dieses Merit Orders, dass wir immer den Strompreis bezahlen, der am teuersten ist. Also auch wenn wir jetzt gerade mit, du hast wahrscheinlich auch so einen Ökostromanbieter wie ich.
Ja, sicher.
Ne, voll alles Öko, alles grün, ohne Zertifikate, sondern nur die eigenen Kraftwerke und so. Und es wird nur in... Das ist der Punkt, wenn man bei so jemand ist wie, keine Ahnung, Lichtblick oder Naturstrom und so, die investieren ja nur in neue erneuerbaren Energienanlagen, also in Windkraft und in Solar und in Biomasse. Und da bin ich auf die Idee gekommen, das ist jetzt total billig, also der Strom von denen kostet ja eigentlich, also von so einem Solarkraftwerk oder von Wind kostet wenige Cent. Und von Gaskraftwerk kostet 40 Cent und wir alle müssen 40 Cent bekommen und auch Naturstrom kriegt 40 Cent. Was machen die mit den 35 Cent, die übrig sind, wenn das Windrad das gerade für 5 Cent macht? Natürlich neue Windräder bauen und neue Solarkraftwerke und kurzzeitige Speicher und langfristige Speicher, denn ohne Speicher wird das Ganze nicht funktionieren.
Richtig, ne? Ja.
Erzählt ja auch keiner, dass es nur so gehen soll und dass man die Atomkraftwerke einfach abschalten kann. Aber es ist auch Quatsch, dass man sowas wie Atomkraftwerke oder Gas- oder Kohlekraftwerke für eine Industrienation wie Deutschland braucht. Das ist Bullshit. Ja.
Naja. Ja, vor allem es ist ja auch ein verschwindend geringer Anteil im Energiemix, ne?
Also
ja,
noch
aus unserem Strommix, Atom.
Ja, aber wie gesagt, diese Speicher sind auch sehr wichtig, ne? Und man braucht natürlich erst diese Kurzfristspeicher, wenn man genug und überschüssig, immer wieder überschüssig, hier Solar- und Windstrom hat. Und wenn man dann so viel überschüssig hat, dann muss man Langzeitspeicher bauen. Und als Langzeitspeicher kann man auch, oder war es Kurzzeitspeicher oder Langzeitspeicher? Als Speicher jedenfalls können wir auch Elektroautos nutzen, die da draußen stehen und ne, da kannst du auch das Zeug reinpumpen, ne, die das Zeug speichern und dann verbrauchen, wenn man es braucht, oder wieder rausholen, wenn man damit nicht gerade rumfährt.
Vielleicht auch einfach die Handys.
Ja, die Akkus
sind zu klein, glaube ich. Häufig aufgeladen, oder?
Ja, 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 aber das Problem ist, du kannst... so wie du die auflädst, wahrscheinlich jede Nacht, das verbrauchst du ja am nächsten Tag schon. Aber du verbrauchst vielleicht nicht immer jeden Tag das, was du beim Elektroauto auflädst.
Nee, das stimmt, ja. Ne?
Naja, ich hab so ein Ding nicht, aber es wird sich tun, viel tun in den nächsten Jahren auf dem Strommarkt, glaube ich. Und kein Atomstrom mehr, Leute. Wir sehen ja, was den Franzosen blüht, ne? Wenn der Fluss kein Wasser mehr hat, dann kannst du das Ding nicht mehr kühlen. Ja?
Ja, und dann, das kennen wir ja auch aus dem Schwimmbad von manigen Menschen, da sind wir wieder dabei.
Ganz genau.
Ja. Ja. Alle Kühe fallen um.
Genau. Wollen wir noch mal kurz zu Spiel zurückkommen?
Ja, was ist mein Eindruck? Also generell, wir waren jetzt ja bei den Spielen, bei den Produkten, die es da gab, aber die Spiele an sich, die Messe hast du ja auch besucht, schon seit über 20 Jahren, ne?
Ja.
25, 30.
Einmal waren wir zusammen da und haben Aufnahmen gemacht fürs Radio. Ja,
das wollte ich nämlich noch sagen. Wenn ihr Glück habt, liebe Leute, dann machen wir nämlich, wenn diese Sendung vorbei ist, ne, also dann nicht abschalten, nach dem letzten Jingle. Wenn es technisch möglich ist, dann hört ihr dann auch aus der Reihe, für die es noch keinen Jingle gibt, Podcast Classics, die das, was du gerade sagen wolltest.
Die Waldis Wille The Resurrection? Nee.
Das war keine Resurrection. Air-Control.
Das war Air-Control. Ja. Richtig, bei der VHS in Gelsenkirchen.
Genau, im Bürgerfunkstudio der VHS in Gelsenkirchen.
Für Radio Emscher Lippe.
Für, ja, nee, Radio Emscher Lippe wäre froh, wenn die das alles nicht gesendet haben hätten müssen. Nämlich für den Bürgerfunk, neben die Privatsender in Nordrhein-Westfalen verdonnert sind, ne, die Lokalsender, dass sie da 1 bis 2 Stunden Bürgerfunk spielen müssen. Ne.
Aber zum Glück, sonst wären wir vielleicht nicht heute Podcaster, ne?
Ja, ja, genau. Also da haben wir unsere ersten Radioerfahrungen gemacht, ne, im Bürgerfunk, erst vom Kirchenkreis, unter dem tollen Namen Wallis Welle, was mir besseres eingefallen ist, aber bei einer Alliteration geht immer. Mhm. Und dann später nochmal während des Studiums haben noch einige, ein kleiner Wallis Welle Ableger noch unter dem Namen Air Control 2-3 Jahre lang in der Sendung gemacht, und darunter halt auch, ne, weil man überlegt, was macht man denn eigentlich immer so genau wie bei unserer Podcast-Sendung, schöne Beiträge, gebaute Beiträge, ne, wie man es so nennt, mit O-Tönen zusammen und ja, ein bisschen Anmoderation, geschriebenen Text.
Ich erinnere mich. Habe ich nicht letztens nochmal diese Folge gehört?
Wenn du diese gehört hast, hast du sie auch. Ich muss das nochmal raussuchen.
Ja. Das ist auf jeden Fall präsent. Die Frage ist nur, wie wir es machen, ob wir da was rauszuschneiden raus oder ob wir die ganze Sendung nehmen. Das ist ja schon ein bisschen viel, glaube ich. Und da hätten wir ja auch die beiden Moderatorinnen dabei.
Ja, das ist halt einfach ein bisschen viel. Ich würde halt einfach erstmal als kleines Bonbon, nämlich am Ende unserer Sendung halt, einfach, weil das jetzt 20 Jahre her ist, und als Vergleich, ich habe dich auf der Spielemesse interviewt. Ich meine, wir waren eh zusammen da, aber ich hatte dann noch das dieses riesengroße Aufnahmegerät mit Kassette mitgenommen und dir das Mikro unter die Nase gehalten. Ja. Immer wenn wir gerade ein Spiel gespielt haben an einem Verlag, an einem Tisch und dann irgendwie an diesen 1000 Minuten, die wir da aufgenommen haben, haben wir diesen Beitrag gebaut.
Da packen und wir ein paar Minuten hinten dran, das finde ich gut. Packen wir das ist eine gute Idee und die beiden Moderatorinnen, die lassen wir auch mal außen vor. Mhm.
Ja, die müssten wir sonst vorher mal fragen. Genau, nur den Beitrag gibt es dann.
Den Beitrag, sehr gut. Okay, für alle, die es nicht hören wollen, einfach abschalten bei dem Jingle, wie immer. Naja, aber ich werde wahrscheinlich neugierig genug geworden sein jetzt durch den Teaser. Was ich da damals wahrscheinlich erzählt habe, war, dass wir Schmidtspiele oder Ravensburger oder Kosmos besucht haben.
Bestimmt, ja.
Das habe ich dies Jahr zum ersten Mal nicht getan. Ich hatte einfach keine Zeit. Und auch hier Hans im Glück war früher immer bei Schmidtspiele, die werden mittlerweile bei Asmodee verlegt. Deswegen waren auch dort Planet B nicht zu sehen, sondern auf einem eigenen Stand. Und neue Kennerspiele von Alia, die werden auch nicht mehr bei Ravensburger verlegt, sondern ich glaube auch bei Asmodee. Verrückte Zeiten. Also die großen Verlage, die sind präsent gewesen. Ich habe sie auch gesehen, aber ich bin dran vorbeigerannt. Tatsächlich. Es war wieder sehr voll. Ne, beim letzten Jahr haben sie es ja auch gemacht, eine Messe mit Maskenpflicht, das war dieses Jahr auch so. Letztes Jahr war es deutlich leerer, mein Eindruck. Dieses Jahr war es wieder fast wie 2019 mit 147.000 Besuchern an 4 Tagen. Schon ganz ordentlich, finde ich. Und ich glaube 180.000 war, glaube ich, 2019 oder so. 1800 Neuheiten haben sie erzählt. Wie gesagt, in meiner Liste waren 1200. Von 980 Ausstellern aus 56 Ländern.
Das ist schon eine Marke, ja.
Genau. Was ganz neu war für mich diesmal, vielleicht habe ich beim letzten Mal einfach nicht gecheckt oder nicht gesehen. Es gab im Bereich, im Außenbereich vor der Galeria, das ist eine Messebereich in Essen, 3 Burger Trucks, die richtig gut waren.
Ja, gut.
Was aber trotzdem wichtig ist und auch Empfehlung fürs nächste Jahr, falls ihr das im Jahre 2023 hört und kurz davor seid, zur Spiel 23 zu fahren, nehmt einen Rucksack mit und haut euch Wasser und ein bisschen was zu essen rein. Selbstversorgung ist gewünscht und auch toleriert und von mir deutlich empfohlen. Ne? Genau, was auch eine ganz große Überraschung war die neue App, die die Messe selbst rausgebracht hat, also die Spiel-App. Man musste bisher immer, wie ich, auf Drittanbieter zurückgreifen oder BGG-Listen und so. Diesmal haben die selbst eine Messe gemacht, für ganz kurz vor der Messe veröffentlicht auf iOS und Android und die hat sogar sehr gut funktioniert. Klar kannst du eine Menge daran verbessern. Aber ich fand es schon ganz praktisch, sich seine Verlage vorher rauszusuchen und dann so einen Messeplan zu haben, wo dann die Sternchen war, wo man, die man dann ablaufen konnte. Das hat mir vor allem für die kleinen Messehallen 5 und 6 und 4 und 2 sehr gut geholfen. Bei 1 und 3 brauchte ich das so nicht, weil ich da eh fast in jedem Bereich mal ein bisschen geguckt habe.
Ja. Ja, ist wahrscheinlich wirklich wichtig bei so einem, ja, so einer großen Messe, ne, mit ganz vielen Besuchern und wo man auch die Zeit auch wirklich effektiv nutzen will, das schon ein bisschen vorher zu planen, ne?
Würde ich empfehlen. Also wenn man ein paar Dinge vorher sich anguckt, man muss sich nicht stundenlang vorbereiten, wie ich das gemacht habe. Das, glaube ich, machen viele Nerds, klar, und viele Kennerspieler und Experten. Aber wenn man so einfach nur als Gelegenheitsspieler mal auf die Messe gehen möchte, sollte man so ein bisschen im Kopf haben, habe ich schon mal gespielt, von welchem Verlag waren diese Spiele, und da geht man vorbei und sonst ein bisschen einfach berieseln lassen, browsen lassen, ist völlig in Ordnung, ist aber etwas, wofür ich nie Zeit habe, einfach mal so berieseln lassen.
Ja, ja, vor allem, wenn man ja auch einfach lange warten muss und dann stellt man sich irgendwo an und spielt dann irgendein Spiel, von dem man nie gehört hat oder warum auch immer, merkt dann gerade, während man da sitzt und man kriegt gerade eine halbe Stunde lang die die Spielanleitung vorgelesen oder das Spiel erklärt. Ja. Und dann merkt man schon, eigentlich interessiert mich das überhaupt nicht. Aus Höflichkeit bleibe ich jetzt hier sitzen und spiele das mit diesen beiden anderen Nerds, die auch noch übel riechen, weil sie schon zwei Tage auf der Messe sind und sich nicht geduscht haben, sondern nur mit Waschlappen, die sie schon zwei Wochen benutzen, vor ihrem Waschbecken stehen. Dann spielen wir mal dieses Spiel zu Ende. Und dann habe ich, ist mir gerade eingefallen, als wir irgendwann mal vor 100 Jahren auf der Spielemesse waren, habe ich mein Spiel gewonnen. In den Genen. Ja. Das Spiel hat irgendwas, ich weiß es nicht mehr, irgendwas mit Diamanten zu tun gehabt. Es hieß, glaube ich, Diamonds oder so, ich weiß es nicht. Es war so ein sechseckiges Spiel. Spielding, wo man ja, so Diamanten rausziehen musste und einige davon waren fest, so, und dann musste man es immer drehen, aber man sah sofort, welche von diesen Pinnen fest waren, einfach nur an der Art und Weise, ja, wie der Rand beschaffen ist, weißt du, wenn irgendwas angeschweißt ist oder wenn irgendwas wo reingesteckt ist, sieht man irgendwie so eine kleine, einen kleinen Rand halt da rum, der irgendwie nicht, ausgefüllt ist, ne? Und deswegen macht dieses Spiel überhaupt keinen Spaß, wenn man es einmal gespielt hat, dann wusste man, wo die Dinger sind, die man nicht hochnehmen kann. Und sowieso vom Spielprinzip irgendetwas, wo man was nehmen muss, was ja, aber gut, man hat's gewonnen, aber es war halt ein Spiel, das haben wir wahrscheinlich auch vorher gespielt und da hat man es irgendwie gewonnen. Also Quatsch, das ist ein Schmarren.
Genau, die nerdigen Themen haben wir ja schon angesprochen, die wir dies auf der Messe hatten. Das war so sehr viel Natur und auch ein bisschen Weltraum, ne? Da gab es neben diesen einen Starship-Spielen noch ein paar andere Weltraumspiele und Eiszeit. Und ja, dieser Trend, dass Kennerspiele jetzt 60 bis 80 Euro kosten, ne? Ja. Also da sollte man sich langsam dran gewöhnen.
Nächstes Jahr wird eh alles teurer, wird es wahrscheinlich auch 100 Euro sein.
Wer weiß. Natürlich gab es auch vor Jahren schon Spiele für 130 Euro, dieses richtig große, also so groß wie ein Reisekoffer Spiel namens, ich komme nicht drauf, Gloomhaven.
Was?
Das ist ein Rollenspiel mit vorgefertigten Geschichten und Charakteren und man hat eine ganze Box mit ganz vielen kleinen Boxen und jeder Charakter hat eine Box und erst wenn ein Charakter in Rente geschickt wird und man durch ganz viele Dungeons gerannt ist, spielt man einen neuen Charakter und ja, das macht man mit einer festen Gruppe und immer wieder sehr viele Stunden und also man kriegt da schon sehr viel zurück, wenn man da einmal investiert, aber auch dafür muss man die perfekte Runde habe. Ich habe einen Bürokollegen, der hat sich das gekauft und hat es sehr begeistert mit seinen Studienkollegen. Die haben gerade alle den Bachelor gemacht nebenbei nach ihrer Ausbildung und die sind da sehr, sehr begeistert. Ich war dann sehr schnell raus.
Ich habe mich sowieso gerade gefragt, was damals so, ne, zu unserer Kindheit, denn, also in den 80ern, denn Spiele gekostet haben oder ob es da auch solche Spiele gab, die besonders teuer waren oder riesige Ausstattung hatten oder weiß ich eigentlich gar nicht. Also was die Spiele, die haben wahrscheinlich damals zwischen 30 und 40 Mark oder sowas gekostet. Ich weiß, Trivial Pursuit, was wir auch schon mal geredet haben, das war ziemlich teuer. Ja. Das hat, glaube ich, so zwischen 50 und 60 Mark oder sowas gekostet. Das war, als wir uns das angeschafft haben, ich weiß noch, wie ich feierlich mit meinem Bruder mit seinem VW Käfer nach Essen gefahren bin und dort zum Toys R Us. Und dort haben wir uns, ja, das war quasi wie so ein Highlight, ne, da hinzufahren und für die Familie Trivial Pursuit zu kaufen, was wir damals Trivial Pursuit genannt haben, in der Ermangelung von irgendwelchen phonetischen Kenntnissen.
Haben wir, glaube ich, schon mal erzählt hier.
Ja, und ich möchte jetzt gar nicht auf den Trostnippel eingehen aus das Aluminium,
der mir aber Folge gemacht. Darauf kann man nochmal referenzieren. Wir haben ja schon Episode 5, glaube ich, war das.
Ja, genau. Da hast du schon uns in die Welt der verschiedenen Fachbegriffe der Spiele eingeführt und uns in die Dungeons deiner Spielesammlung eingeladen. Ja, und das kostete, glaube ich, damals 60 Mark oder sowas. Mhm. Ne? Auf dem Rückweg von Essen hatten wir uns noch einen kleinen Auffahrunfall, deswegen wurde das Spiel noch etwas teurer. Ich frage mich sowieso, warum wir es nicht im Weka oder Kaufhof in Gelsenkirchen gekauft haben, sondern naja, vielleicht wollten wir unbedingt mal teuer nach Essen. Aber wir haben es ja wirklich jahrelang gespielt und dafür gab es auch mehrere Erweiterungen und gibt es wahrscheinlich heute auch noch oder so, ne? Aber so richtig teure Spiele, ich weiß nicht, es gab sowas wie Risiko in der Deluxe Edition
und so Figuren,
mit kleinen Zinnfiguren oder so,
genau.
Ne?
Und sowas gibt es natürlich
jetzt Drehkreuz, auch
vermehrt, ne?
Aber so richtig Riesenspiele. Aber ich glaube, doch, was du jetzt gerade sagtest, ne, was früher wirklich auch teuer war, weil man immer viel dazu kaufen konnte und musste, diese ganzen Rollenspiele, ne, das Schwarze Auge und Dungeons and Dragons und dazu diese Bücher und so weiter. Das war, glaube ich, ziemlich teuer, ne, und deswegen auch für eine sehr nerdige Fangemeinschaft angelegt, ne.
Ganz genau. Und das gibt's auch heute noch. Und diesen ganzen Rollenspielbereich, den es auch auf der Spiel gab, den habe ich komplett ignoriert. Da kann ich auch nichts zu berichten. Und aber er ist da und es gibt's alles noch, natürlich.
Wahrscheinlich durch Stranger Things auch wieder ein bisschen angekurbelt.
Möglich. Ja, natürlich. Das war ja ein großes Thema in der Serie, dass die Dungeons and Dragons gegen den Demogorgon
gespielt. Ja, genau, ne? Und der Mindfrayer oder Flayer oder wie.
Ja.
Ja, also doch immer wieder, ne, für dich glaube ich jetzt jedes Jahr schon seit langem immer fest im Terminkalender da ein, zwei Tage hinzufahren. Ne?
Genau, jetzt zweimal in der Pandemie nicht, aber wie gesagt, letztes Jahr war ich wieder da und dieses Jahr auch. Und das ist eigentlich schon, ja, schon klassisch, dass ich da einen Tag hinfahre. Damals als Student bin ich sogar alle 4 Tage hingefahren für ein Dauerticket, was so viel gekostet hat wie zwei Tage oder so. Da kann man natürlich seinen Tag noch ein bisschen anders einteilen und sich am ersten Tag einen allgemeinen Überblick verschaffen und die Dinge vielleicht besorgen, die man haben möchte, die schnell weg sind oder so. Und ansonsten noch gucken, dass man sich in Listen einträgt. Das ist übrigens auch ein Trend der letzten Jahre. Tischreservierung. Dass man zu einigen Verlagen am Anfang des Tages um 10 Uhr hinrennt, um sich für 16 Uhr für einen Tisch mit 3 Leuten einzutragen. Also, und wenn du da um 12 Uhr hinkommst, sind alle Tische komplett reserviert für den ganzen Tag. Oder Erweiterungen, die dann sehr schnell weg sind. Genau, Arch Nova, dieses Artenschutzprojekt, was so einen großen Tisch bei Thomas und Birgit braucht. Da gab es neue Pläne, Zoopläne, wo du die du kaufen konntest für eine kleine Mark, 5 Euro oder so. Die waren aber entsprechend rationiert für jeden Tag. Wo du jeden Tag nur ein paar Leute Sachen rausgegeben haben, 100 Stück oder so, ich keine Ahnung, wie viele Saaten. Und die waren schnell ausverkauft. Ich kam dann Nachmittag bei und er sagte mir, du musst schon früh kommen, wenn du das haben willst. Morgen gibst du da was. Und ich denke, morgen komme ich nicht. Aber gut, so ist das Spiel hier. Ich kenn jetzt die Regeln fürs nächste Mal.
That's the name of the game.
Genau. Naja, so ist das nun mal. Und was natürlich auch immer mehr wird, aber auch schon seit Jahren, immer mehr internationale Spiele im Fokus tatsächlich. Nicht, dass sie nur am Rande auch da sind und irgendwann, wenn sie gut sind, setzen sich Deutschen durch und werden auch in Deutsch verkauft vom deutschen Verlag, sondern oft bringen die internationalen Verlage aus Polen, aus Frankreich, aus Spanien, aber auch aus Asien und natürlich den USA, bringen auch schon die Spiele mit deutschen Anleitungen mit. Manchmal mit zweifelhafter Qualität.
Man kennt das ja von südkoreanischen Weckern oder sowas.
Genau.
Das Geräten, ja.
Genau. Aber auch das wird tatsächlich immer mehr. Ne? Das Das ist schon wirklich zu beobachten. Hm. Und ich glaube,
habe ich mir gerade auch gedacht bei dem Star Trek affinen Spiel da, dass als ich mir angeschaut habe, erschien alles auch auf Englisch zu sein, ne?
Ja, auf der Board Game Geek ganz sicher, weil es ja von Czech Games ist, also von Tschechen.
Ach so, einfach die, weil es auf der Seite auch Englisch ist, genau, die englischen Versionen rezensiert.
Richtig, okay, aber die der Heidelberg Verlag oder Heidel Heidelberg, wo es Bär groß geschrieben wird. Ich habe jetzt einen Tippfehler drin, egal. Die übrigens haben es schon auch auf Deutsch hier dabei gehabt. Ja. Aber ob es das jetzt schon gibt, das ist ja auch so ein Ding. Manche Sachen kannst du auf der Messe kaufen und dann dauert's bis Ende oder Oktober oder bis November, vielleicht manchmal sogar bis Weihnachten. Einige Spiele wurden gezeigt, die gibt's erst nächstes Jahr im Januar, Februar. Ne?
Oh, ja, nicht gut fürs Weihnachtsgeschäft. Ja. Aber genau, die Konkurrenz ist, glaube ich, sowieso riesig im
Weihnachten. Ja, ja.
Ne? Das ist auch, glaube ich, die großen Player sowieso und weiß wahrscheinlich irgend so ein Spiel hier, was du gerade, was wir gerade hier aufgeführt haben, wird wahrscheinlich seine Liebhaberfraktion haben, aber das für die ist das Weihnachtsgeschäft sowieso wahrscheinlich nicht der Zielmarkt. So, ne?
Genau. Ich glaube, wir kommen zum Ende unserer wunderbaren Folge. Nicht ohne zu sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr vielleicht auch auf der Spielemesse wart, dann kommentiert doch vielleicht, welche Erfahrungen habt ihr gemacht auf der Messe, was habt ihr gekauft, was könnt ihr empfehlen. Was hätten wir vielleicht auch anders machen können?
Genau. Hätten wir irgendwas anders machen können? Nein, ich glaube nicht.
Nee. Wir sind ja immer schon ein sehr perfekter Podcast. Ich bin mal gespannt, wie das tatsächlich mit der neuen Technik hier jetzt hier wird. Und auch mit dem Dranschneiden, ne? Der von dir erwähnten Episode.
Ja, genau. Also wie gesagt,
von damals. Müsst
ihr eigentlich nur raussuchen und einfach nur die MP3 dann reinkleben und dann werdet ihr unsere schönen Stimmchen nochmal verjüngt hören.
Genau. Mitch, gibt's noch was zu sagen?
Was ich noch zu sagen hätte, dauert keine Zigarette. Blöder Dings. Ja, also wirklich gar nichts mehr zu sagen, sondern wir wünschen euch eine friedvolle 2 Wochen.
Genau, denn in 2 Wochen sind wir wieder da. Das ist dann schon im November 2022. Oh ja,
geht stark auf unserem Adventskalender zu.
Genau, da haben wir uns ja eine Task jetzt gestellt.
Hoffentlich, ohne. Ja, können wir nicht mehr zurückrudern.
Ja, nee, das war nicht vorher abgesprochen. und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da durchkommen.
Hm.
Jo.
Can we make it through December?
Genau, das kriegen wir bestimmt hin. Und im November wird es vielleicht sogar nur eine Episode geben, weil wir auf unseren die Freitagsaufnahmen machen und ich ja ein Fan der Kölner Haie mit Dauerkarte bin. Mhm. Und es gibt 3 Heimspiele im November tatsächlich am Freitag. Ja, sonst sind die ja auch gerne am Sonntag oder am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, aber meistens sind die halt Freitag oder Sonntag. Und da sind es 3 Freitage. Ja, heute haben sie ja auch gespielt und ich hoffe, ich habe gerade ein Nein von nebenan gehört, dass sie
Gegentor.
Dass es da ein Gegentor gab. Ja, aber das Spiel ist, glaube ich, noch nicht vorbei. Es sind 4 Gegentore. Ich glaube, es hackt. Das Spiel ist vorbei. Bremerhaven hat also letzten Freitag, als während wir aufgenommen haben, 4-2 gegen die Kölner Haie gewonnen, wobei wir 2-0 geführt haben und die 4 Gegentore im letzten Drittel alle hintereinander kassiert haben.
Ja, während wir so unschuldig über Spiele geredet haben, wurden die Haie massakriert.
Ja. Tja, machst du nix, ne?
Ja, ist so.
Ist so. Düsseldorf hat 8-2 im Bietigheim gewonnen. Ja, das ist Eishockey, Leute. Das ist aber nicht unser Thema gewesen. Das war ein Brettspiel-Podcast. Wir sind kein Brettspiel-Podcast. Das war eine Brettspiel-Episode.
Genau, unter dem Deckmäntelchen der Popkultur.
Genau.
Demnächst wieder mehr über Zeitgeschehen. Mal gucken, was so das Zeitgeschehen hergibt. Oder auch wieder mehr über Popkultur. Wir sind ja immer offen für alles und wir haben immer den heißesten Scheiß für euch. Garantiert.
In diesem Sinne,
macht's gut.
Tschüssi.
Tschüss. Jetzt kommt wieder.
Ich bin ja froh, dass dieses Soundboard funktioniert.
Also auf Knopfdruck.
Ja, auf Knopfdruck, ne? Da habe ich hier dieses Gerät.
Ja.
Und da steht dann Outro.
Ja, das müssen wir unbedingt erweitern.
Genau, da sind noch
mit Jingles.
Das wird gut. Da gibt es auch ein Knöpfchen für Kapitelmarken, den ich nicht gedrückt habe.
Ja, schade.
Podamos.
Was? Der Podcast?
Ach, Podamos.
Sag doch mal.
Podamos.
Ach so. Ah, yeah. Ein letztes Mal.
Ja.
Und jetzt machen wir eine energieneutrale Zeitreise in das Jahr 2001 und hören Mitch und mich in einer Aufnahme von der damaligen Spiel. Viel Spaß!
Ich mach das, was ich halt schon seit 2 Jahren tue. Ich kaufe mir eine Dauerkarte und 4 Tage Hardcore-Brettspielen. Das Problematische bei mir ist, dass ich allein unterwegs bin und immer darauf angewiesen bin, gerade einen Platz zu finden, wo sich 3 Leute hinsetzen und gerade ein Spiel auspacken, was gerade erklärt wird und wo ich mich noch dazusetzen kann, weil alleine kann man Brettspiele nicht ganz so gut spielen und meistens sind die Leute schon zu viert und deswegen ist es relativ problematisch, aber es geht.
Natürlich geht's. Der Ant war ja auch nicht ganz alleine, sondern in Begleitung eines nicht minder spielwütigen Air-Control-Reporters. Und so bahnten wir uns unseren Weg durch Karten, Brett, Rollen und Computerspiele. Bei diesem großen Angebot ist es durchaus ratsam, seine Suche vorher schon einmal auf gewisse Spielformen zu beschränken.
Also mich interessieren eher so Spiele wie, so interessante Brettspiele wie Siedler oder halt dies Jahr... Wollt ihr auf jeden Fall noch San Marco spielen? Das gibt's hier an diesem Stand. Muss nur jetzt mal gucken, ob wir ein Plätzchen finden. Also aufwendig gemachte Spiele mit einer interessanten Regel, mit neuen Spielmechanismen oder so. Klar, man kann auch alte Spielmechanismen neu zusammenbasteln, aber so Spiele wie hier zum Beispiel mit Geld, interessiert mich weniger. Weil das hat man irgendwann satt von Monopoly oder so. Und deswegen ist Geld in letzter Zeit auch sehr, sehr in den Hintergrund getreten. Und es macht irgendwie nicht so viel Spaß, mit diesem Plastikgeld da rumzuspielen. Man hat irgendwie was lieber, was Handfestes und vor allem... mittelalterlich.
Nicht viel später sahen wir, wie sich am Stand des Verlags Winning Moves 2 gleichgesinnte Messebesucher anschickten, ein Spiel auszuprobieren, das ans Kriterien Genüge zu tun schien. Cartagena, bei dem es darum geht, Piraten durch einen geheimen Tunnel aus dem Gefängnis zur rettenden Schaluppe in die Freiheit zu bringen. Dabei wird nicht gewürfelt, nein, durch das geschickte Sammeln und Aufspielen von Symbolkarten hängt man die Piraten der anderen Spieler, für die auf der Schaluppe kein Platz mehr ist, ab.
Bei diesem Spiel ist es wirklich sehr interessant, bei diesem Cartagena, dass man diesen Punkt abschätzen muss, wann man halt nach vorne ziehen kann, richtig schnell. Es ist wohl wichtig, so seine Püppchen in Gruppen zusammenzuhalten, weil man mit 6... Piraten ins Schiff ziehen muss. Das bringt einen überhaupt nichts, wenn man sehr früh der Erste ist, der ein Püppchen vorne hat. Und ist bestimmt noch viel mehr Tiefe drin, wenn man es öfter gespielt hat.
Und weil es so schön war, blieben wir gleich bei Winning Moves und spielten in gleicher Besetzung Ulysses, eine recht antike Spielidee.
Du hast so eine Art Reisespiel, ja. Also man hat 4 Ziele in 4 verschiedenen Gebieten und muss halt irgendwie versuchen, kennen ja natürlich nicht, diese Gebiete zu erreichen. Und dann kommt es mal zum Einspruch und zur Abstimmung. Und da bilden sich teilweise zwischendurch Parteien. Aber wenn man Pech hat, dann ist halt keiner auf der eigenen Seite. Und damit schwierig, das Ziel zu erreichen.
Auch ein nettes Spiel, denn...
Damit hat gewonnen.
Mal sehen, ob die Glückssträhne anhält. Jetzt wurde es aber auch mal Zeit, von Brettspielen zu Kartenspielen zu wechseln.
Kartenspiele können wirklich sehr interessant sein. Manchmal haben sogar Kartenspiele viel mehr Tiefe als irgendwelche Brettspiele. Auch wenn sie viel weniger Material haben. So 60, mit 60 Karten kann man verdammt viel anstellen.
Also wir sprechen jetzt ja nicht von Mau Mau oder Romy, oder?
Nein, wir sprechen von taktischen Karten, wo es dann verschiedene Arten von Karten gibt. Gerade haben wir uns Pompeji angesehen. Und jede Karte hat einen anderen Hintergrund, ein anderes Gebäude. Und eine andere Zahl drauf. Und das alles variiert jeweils 7-mal. Also 7 verschiedene Farben, 7 verschiedene Gebäude und 7 verschiedene also Ziffern. Von 1 bis 7. Und das ist halt ein Legespiel, das man aneinander legt. Und es wird dann wohl irgendwann sehr, sehr taktisch und raffiniert.
Taktisch sollte man auch bei dem Spiel Babel vorgehen, das als nächstes unsere Aufmerksamkeit erregte. Dabei handelt es sich um ein Zwei-Personen-Spiel aus dem Hause Kosmos, bei dem der legendäre Turmbau zu Babel nachgestellt wird.
Das Spiel ist wohl schon ein bisschen älter, es gab es letztes Jahr auf der Messe auch schon. Aber letztes Jahr war halt für mich das spezielle Problem, ich war alleine. Und alleine findet man halt keine zweite Person, um das Spiel zu spielen. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel. Es geht darum, um Tempel zu bauen, um Türme, der Turmbau von Babel. Man baut auf 5 verschiedenen Bauhöfen und mit verschiedenen Völkern. Und diese Völker haben noch verschiedene Eigenschaften. Somit versucht man, an den gleichen Plätzen dauernd zu bauen gegenüber und den Gegner zu schaden. Und durch die Höhe des Tempels halt Punkte zu sammeln. Ja, der Mitch hat mich geschlagen, ja.
Daraus ergab sich dann zwangsläufig folgende Situation.
Der Ant hat verloren.
Wieder recht spaßig. Mittlerweile wurde es immer voller und dementsprechend schwieriger, einen Platz zu finden. Da vergaßen wir einfach mal ans Prinzipien und spielten an dem ersten freien Tisch, den wir beim Schmidt Verlag erhaschen konnten, ein Spiel mit ganz viel Geld, Müll und Money. Einmal Firmenboss sein.
Naja, am Anfang war es recht komplex, weil es gab sehr, sehr viele verschiedene Aktionen, die meiner Meinung nach nicht ganz so gut visualisiert wurden. Es ist relativ schwierig am Anfang, sich das zu merken. Aber wenn man eine Runde gespielt hat, hat man eigentlich schon ziemlich schnell die ganzen Karten drin. Aber trotzdem war ich von dem Spiel nicht so sehr begeistert, weil, naja, es gibt diese verschiedenen Phasen und, man hat nicht so richtig, nicht Spaß dabei. Man hatte dabei Spaß, wenn man die Produktivität erhöht, indem man die Mitarbeiter senkt, ja? Rausschmeißt. Gut, da muss man natürlich darauf achten, dass man innovativ ist und auch mit so wenig Mitarbeitern noch produzieren kann. Aber, an sich fand ich das nicht ganz so dufte.
Das kann ja auch mal passieren. Aber das waren ja auch nur einige der vielen Spiele, die der Ant dieses Jahr in Essen ausprobiert hat. Am Tag darauf war er wieder da und bestimmt hat er auch das ein oder andere Mal gewonnen.